Zur dritten Runde unserer Tagung. Schön, dass ihr schon alle Platz genommen habt. Bin ich zu verstehen, lautstärkenmäßig? Bei mir kommt wenig an, das liegt an eurer Lautstärke. Geht's so besser, Peter? Alles klar? Gut, dritte und letzte Runde. Wir hatten euch in der Ankündigung versprochen, dass wir zu fünft sein werden. Das können wir leider nicht sein. Dass wir fünf Referentinnen und Referenten auf dem Podium haben. Leider ist die Vertreterin von Sachsens Demokratie, Josefine Fischer, erkrankt und hat auch keine Ersatzfrau auf die Schnelle gefunden. Ich stelle euch kurz das Podium vor. Ganz außen mir gegenüber sitzt Thilo Weichert, Landesbeauftragter für Datenschutz in Schleswig-Holstein. Neben ihm sitzt, verdammt, eben wusste ich es noch, Sandra Mamitsch, Digitale Gesellschaft e.V., die auch gleich das erste Referat halten wird. In der Mitte sitzt Malte von Nadia aus Hamburg und Katharina Nokun, die ihr schon kennt, von heute Vormittag, dann vom AK-Vorrat direkt neben mir. Wir wollen in der dritten Runde Perspektiven ausloten. Was machen wir jetzt, nachdem wir uns in zwei ausführlichen Podien mit dem digitalen Tsunami befasst haben? Was machen wir mit dem Wissen? Was sind die Überlebensstrategien, wie den Kopf im digitalen Tsunami noch über Wasser halten? Und vier Leute repräsentieren vier unterschiedliche Ansätze, damit klarzukommen. Und vielleicht schaffen wir es, da die Enden noch ein bisschen zusammenzubringen. Ich hätte an Sandra die Bitte, dass sie mit ihrem Referat anfängt.
Okay, ist das Mikro schon an? Ja, sehr schön. Hallo. Ich bin nicht nur vom Digitale Gesellschaft e.V., sondern auch vom AK-Vorrat, wie ganz viele hier heute auf den Podien. Von daher werde ich versuchen, stärker die Richtung Digitale Gesellschaft zu vertreten, weil wir eben vom AK-Vorrat so divers und gut vertreten sind. Ich möchte mich gleich zum Anfang erstmal unbeliebt machen. Nachdem wir bei den letzten Panels, vor allen Dingen jetzt ganz zum Schluss bei der letzten Diskussion und auch hier zwischen den beiden Podien sehr viel darüber diskutiert haben, dass man Facebook eigentlich überhaupt nicht nutzen sollte, dass es eigentlich sehr, sehr schrecklich ist, dass Strafverfolgungsbehörden überhaupt technische Mittel nutzen, würde ich sagen, nein, Strafverfolgungsbehörden haben auch ein legitimes Interesse daran, im Netz zu ermitteln, technische Möglichkeiten zu nutzen und Technik einzusetzen, aber eben nur dort, wo es zweckmäßig, verhältnismäßig und erforderlich ist. Und da, denke ich, sind wir auf der gleichen Seite, wenn wir sagen, nein, es muss keine Rasterfahndung geben, nein, es darf auf keinen Fall eine Vorratsdatenspeicherung geben. Es ist alles absolut unverhältnismäßig und überhaupt nicht erforderlich. Aber wenn wir sagen, dass alle Leute und damit eben auch die Polizei Errungenschaften aus der Digitalisierung, aus der Vernetzung nutzen können müssen, dann muss es eben auch dafür irgendwie Regeln geben. Und dann müssen wir uns, denke ich, auch gemeinsam dafür einsetzen. Und ein bisschen ist es auch bei Ralf angeklungen, dass es Gesetze gibt, die die Tätigkeit der Polizei in technischen Zusammenhängen regeln. Und da eben auch Strafverfolgung möglich machen. Und deswegen würde ich eben nicht sagen, dass Polizei uns sozusagen unser Spielzeug kaputt macht oder die Politik uns unser Spielzeug kaputt macht, wenn die jetzt auch einfach mal im Internet sind, sozusagen. Wir hatten gesagt, wir machen irgendwelche Präsentationen, deswegen habe ich auch so ein paar Bilder mitgebracht. In der Ankündigung steht gerade noch, wer macht eigentlich Netzpolitik? Wir haben uns dann mit Sönke dafür entschieden, dass wir eher in Richtung gehen, was sind eigentlich politische Strategien gegen den digitalen Tsunami? Also sozusagen modernisieren wir unsere Bürgerrechte. Ich habe das jetzt einmal in individuelle Überlebensstrategien und in, sagen wir mal, eher kollektive Überlebensstrategien eingeteilt. Wir haben zum einen den digitalen Selbstschutz, über den wir schon ganz viel gesprochen haben, wo auch Erich schon eine sehr gute Präsentation dazu gehalten hat. Wir haben den Rechtsschutz, womit, denke ich, ganz, ganz viele der hier Anwesenden vertraut sind, einfach aus Anwalts- und einfach aus der rechtlichen Perspektive. Und dann ist noch einer der Untertitel Online-Petition. Und ich denke, Online-Petition steht in dem Fall allgemein für Kampagnen, für Öffentlichkeitsarbeit, für Lobbying, für all die Möglichkeiten, die man als Kollektiv hat, verbindliche Entscheidungen zu fällen. Also was man so klassisch als Politik bezeichnet. Noch kurz zu den individuellen Überlebensstrategien. Da würde ich sagen, kann man unheimlich viel machen. Da kann man natürlich auch mit Online-Petitionen und mit Kampagnen arbeiten, um die weiter bekannt zu machen. Aber da müssen wir einfach dran arbeiten, müssen einfach für alle Leute technische Möglichkeiten bieten, anonym zu surfen und verschlüsselt zu surfen. Und alle diese verschiedenen Möglichkeiten, die schon angesprochen waren, sind unheimlich wichtig. Dafür braucht es halt dieses technische Verständnis. Und das haben halt noch nicht alle. Deswegen sind auch dafür Kampagnen nötig. Und auch bei Rechtsschutz haben wir gesehen, dass man da sich nicht immer darauf verlassen kann, Richtervorbehalt, haben wir im ersten Panel schon gehört, ist nicht immer so einfach. Und was die Polizei alles für Mittel benutzt, ist halt auch nicht akzeptabel. Außerdem ist es natürlich teuer und langwierig und nicht jeder kennt einen Anwalt. Nicht jeder schafft den Weg durch alle Instanzen. Wir haben als AKVorrat da die Verfassungsbeschwerde noch als, sagen wir mal, Rechtsschutzmittel und auch als Kampagnenmittel genutzt. Aber es ist halt einfach auch kein Mittel, das ausschließlich hilft. Und wenn man sich sowas wie Verfassungsbeschwerde anschaut, heißt es natürlich auch, also eine ganze Weile dachten wir, dass das Verfassungsgericht sozusagen unser Freund ist als digitale Bürgerrechtsbewegung oder als Bürgerrechtsbewegung, wenn es um sowas geht wie Volkszählungsurteil oder Computergrundrecht. Ist immer nicht ideal, wie die Urteile gelaufen sind, aber es kann auch schlimmer sein. Und ich denke, das sehen wir dann in den kommenden Jahren auch, weil sich zum Beispiel die Zusammensetzung der Richter geändert hat. Und da muss man einfach sehr, sehr stark noch dran arbeiten. Und dann wäre unser Last Resort sozusagen noch die europäische Ebene. Und auch da sehe ich noch nicht, dass wir Politik komplett durch Gerichte verändern können. Von daher ist eben auch diese Kampagnen- und Lobby-Seite, diese politische Einflussnahme-Seite sehr, sehr wichtig, was hier mit Online-Petitionen, sagen wir, etwas flapsig überschrieben ist. Ich bin hier für Digitale Gesellschaft, das heißt, es ist eine neue Organisation, die sich vor allen Dingen mit Kampagnen- und Lobbyarbeit beschäftigen möchte und eben auch verschiedene Themen, um jetzt nochmal kurz auf das Netzpolitik zurückzukommen, behandelt, die eben nicht nur digitale Bürgerrechte sind im klassischen Sinne wie Datenschutz, Schutz vor Überwachung, sondern auch die andere Seite nochmal sieht mit Transparenz, Open Data, auch vor allen Dingen Lobby-Transparenz und so Dinge wie Netzneutralität, die einfach grundlegend sind, auch für digitale Bürgerrechte. Genau, und außerdem bin ich auch noch bei European Digital Rights, das ihr auch alle kennen solltet unbedingt, was so die europäische Ebene dazu ist. Genau, deswegen würde ich noch kurz was zu diesen kollektiven Überlebensstrategien, für die ich sozusagen eingeladen bin, sagen. Und da ist der erste Konflikt, der sich ganz extrem auftut, die Entscheidung dazwischen, ob man jetzt geschlossen oder verdeckt oder offen und geschlossen agiert. Also wie öffentlich sichtbar möchte man als Organisation, möchte man als Aktivist sein? Möchte ich zum Beispiel hier oben sitzen und sprechen? Möchte ich Presseansprechpartnerin sein in einer Organisation? Oder arbeite ich mit Pseudonymen, arbeite ich mit Masken? Wir brauchen einfach hunderte verschiedene Tools, um unsere Interessen darzustellen, um unsere Interessen durchzusetzen und für jeden dabei das richtige Tool sozusagen. Wenn ich mich nicht hier oben hinstelle und was erzähle, dann kann ich immer noch im Publikum sitzen und zum Beispiel was twittern. Ich kann mich da vorne ans Mikrofon stellen, aber wenn ich jetzt mich gar nicht nach draußen traue zum Beispiel oder wenn ich einfach unerkannt bleiben will, dann brauche ich trotzdem noch Möglichkeiten, mich zu beteiligen. Also Anonymous zum Beispiel, dann brauche ich trotzdem noch Möglichkeiten, einfach mitzureden sozusagen. Und da gibt's, denke ich, gab es vorhin auch hier schon ganz viele Meinungen zu. Und da finde ich, ist es unheimlich wichtig, dass es eben in allen Bereichen die Möglichkeit gibt. Und was dazu passt, sind diese verschiedenen Formen von Kampagnen, wo ich jetzt einfach, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, wo es einfach viele verschiedene Möglichkeiten gibt, wo wir dann eben im AK-Vorrat die Online-Petition haben, die Verfassungsbeschwerde, wo wir aber andere Gruppen, die genauso wichtig sind, haben, die Politik hacken, die Demos organisieren unter falschem Namen, wo es wieder andere Leute gibt, die gar nicht in der Öffentlichkeit auftreten, aber Brief- und E-Mail-Kampagnen zum Beispiel machen. Und für uns als digitale Bürgerrechtsbewegung ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da auch ganz unterschiedliche und, sagen wir mal, auch eher ungewöhnliche Koalitionen schmieden, dass wir eben zum Beispiel auch mit den Konservativen zusammenarbeiten, wenn es jetzt darum geht, ACTA abzuschaffen oder beziehungsweise gar nicht erst unterschreiben zu lassen. Einfach, weil es da nicht mehr darum geht, ob links oder rechts sozusagen gewinnt, sondern dass diese ganzen Dinge nicht mehr verabschiedet werden. Genau. Ein anderer Punkt ist da, denke ich, ganz wichtig, ist so die Neubesetzung von Begriffen. Also vorhin kam auch irgendwann der IMSI-Catcher, wo einfach sich niemand darunter vorstellen kann, was das ist, dass man Überwachungsmethoden einfach mit anderen Namen wieder besetzt, wo man auch weiß, dass es ist also eine Wanze. Da kann sich einfach jeder was drunter vorstellen. Und eine Wanze, die mein Handy überwacht, ist halt viel, viel, viel besser als Begriff für unsere Kampagnen als ein IMSI-Catcher. Und das passt jetzt irgendwie nicht so richtig zu dem, was ich vorher gesagt habe, aber das sind halt so ein paar Punkte, die ich ansprechen wollte. Genau, und um jetzt nicht komplett die Zeit zu überziehen, ich glaube, es ist einfach wichtig für uns, dass wir uns verschiedene Ziele setzen und die dann durch verschiedene Arten der Kampagnen, durch verschiedene Arten der Organisationsform und des Aktivismus umsetzen, also zum Beispiel Selbstschutz zu legalisieren oder legal zu halten, den Rechtsschutz zu verbessern, dass wir versuchen, Gesetze besser zu machen und dafür Lobbying zu machen, genauso wie wir versuchen müssen, die Öffentlichkeit weiterhin stark zu mobilisieren und zu informieren, einfach über bestimmte Möglichkeiten, die sie haben. Genau. Und da ist es, denke ich, relativ egal, ob man jetzt sagt, man möchte gerne professionell agieren oder eher unprofessionell agieren, was ein Widerspruch ist, den wir immer wieder im AK-Vorrat haben, wo, denke ich, Katha dann gleich noch was dazu sagen will. Oder ob man jetzt angepasst oder subversiv agiert. Ich glaube, wenn man sich jetzt so Aktionen anschaut, wie die mit der Torte gegen den Gutenberg, dann kann man genauso mit Torten digitale Bürgerrechte verteidigen, wie mit einer Krawatte auf irgendeinem Panel zu sitzen und da zu sprechen. Das finde ich halt ganz wichtig. Und,
ja. Ja, vielen Dank und Applaus für Sandra Mamitsch. Ich habe mich noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Sönke Hilber und ich repräsentiere heute Abend den RAV und habe damit dem Thilo Weichert genug Reaktionszeit gegeben, seine Folie aufrufen zu lassen.
Ja, ich bin schon dran. Ja, wunderbar. Mein Name ist schon gefallen. Ich soll was zu Recht und Gesetz, es geht schon. Also, mit Recht und Gesetz gegen digitale Kriminaltechnik sagen. Also es geht um Strategien, aber es geht auch um digitale Kriminaltechnik. Deswegen werde ich mir erlauben, einige ganz wenige Aussagen auch zur Entwicklung der digitalen Kriminaltechnik noch loszuwerden. Wenngleich also heute Morgen und heute Mittag schon einiges auch dazu gesagt wird. Ich versuche dann Redundanzen zu vermeiden. Bevor ich aber mich jetzt hier vorstelle, bestelle ich erstmal meine Dienststelle vor. Ich bin der Staat. Es wurde ja gerade es wurde hier schon so an dem Staat rumgekrittelt und ich werde tatsächlich vom Staat bezahlt und ich war zwar auch fürs Mal Anarcho, aber die Zeiten sind vorbei. In der Zwischenzeit habe ich mich auch darauf verständigt, mit staatlichen Mitteln gegen ja, Tendenzen, die Bürgerrechte beeinträchtigen, vorzugehen. Und das soll ja dann auch offensichtlich mein Part sein, dass ich also auch diese ja, rechtlichen, gesetzlichen Möglichkeiten für Bürgerrechte, für Datenschutz gegen Überwachung vorzugehen, hier etwas demonstriere. Ich ärgere als unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein zum Beispiel den Ministerpräsidenten, wenn er eine Fanpage bei Facebook betreibt, genauso wie irgendwelche anderen kommerziellen Betreiber. Und ich habe als weitere Aufgabe, die Polizei zu kontrollieren, wenn sie mit personenbezogenen Daten verarbeitet. Und insofern also versuchen wir eben jetzt schon noch auch so eine andere Strategie als die außerparlamentarische Opposition hier zu betreiben. Als etwas älterer Jahrgang, ich bin also nicht ganz so hier die klassische Generation, die anwesend ist, bin ich also auch schon seit knapp 30 Jahren in der Bürgerrechtsbewegung gegen Überwachung, habe in den 80er Jahren schon gegen die Volkszählung gekämpft, aber ich denke, man kann die außerparlamentarischen Aktivitäten betreiben, ohne dass man darauf verzichtet, eben jetzt auch mit Recht und Gesetz vorzugehen. Bevor ich also aber jetzt darauf eingehe, lassen Sie mich ganz kurz was zur Polizei sagen. Die Polizei arbeitet nicht erst seit wenigen Jahren am digitalen Tsunami, sondern schon seit ja, 60er, 70er Jahren. Und ich habe jetzt hier mal so aufgezeigt, was also vor 200 Jahren der Fall war, was vor 70 Jahren passiert ist. Da hat auch schon elektronische Datenverarbeitung Einzug in die Polizei gehalten. In den 70er Jahren wurde dann das Informationssystem der Polizei eingeführt. Also das ist jetzt nichts Neues, worüber wir heute diskutieren, sondern das ist etwas, was die Volkszählungsboykottbewegung eben vor knapp 30 Jahren auch schon bewegt hat und was auch für uns damals schon Motivation war, aktiv zu sein. Und in dem Zusammenhang möchte ich insbesondere einen Namen hier in Erinnerung rufen, der den meisten wahrscheinlich hier noch gar nicht mehr präsent ist, der aber praktisch der Vordenker für Überwachung und für präventive polizeiliche Arbeit war, durch Datensammeln, Horst Herold. Ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt, aber er hat im Prinzip alles das schon vorweggenommen, was heute Realität ist. Der hat die Rasterfahndung in der Terrorismusbekämpfung praktizieren wollen, der hat Gesichtserkennung schon versucht zu realisieren, das hat damals noch nicht so richtig geklappt, in der Zwischenzeit geht es. Er hat auch schon mit biometrischen und mit anderen Verfahren versucht, also mit biologischen, biotechnischen Verfahren zu arbeiten. Insofern ist das also auch jetzt nichts besonders Neues, was wir hier diskutieren. Wir bewegen uns natürlich in der Zwischenzeit auf einer ganz anderen Ebene, wenn wir eben in der Zwischenzeit unser Genom entschlüsselt haben, wenn wir Drohneneinsätze und Ähnliches haben, mit denen dann auch aus der Luft überwacht werden kann. Über die polizeiliche Datenverarbeitung wurde schon ein bisschen was erzählt. Ich habe hier mal eine Folie aufgeführt, um zu zeigen, in welchen Bereichen die Polizei Datenverarbeitung vornimmt. Also Personenfahndung, Kriminalaktennachweis und eine Vielzahl von einzelnen Datenbeständen, die alle in diesem INPOL-System, was eben von Herold aufgesetzt wurde seit den 70er Jahren, was da enthalten ist. In der Zwischenzeit sind diese ja klassischen hierarchisch strukturierten Datenbestände eben neu modelliert worden. Und wir haben sowohl beim Bundeskriminalamt als auch bei den Landespolizeien und den Landeskriminalämtern in der Zwischenzeit tatsächlich Data Warehouses. Wir haben nicht unbedingt Data Mining in dem klassischen übergreifenden Sinn, das haben wir definitiv noch nicht, aber wir haben wirklich Data Warehouses, wo dann auch jedes Datum potenziell mit jedem anderen Datum, was in der jeweiligen verarbeitenden Stelle, also zum Beispiel der Landespolizei verfügbar ist, kombiniert werden können. Und das ist, glaube ich, schon eine ganz neue Dimension, die eben dann nicht nur eine außerparlamentarische, sondern auch eine gesetzliche Kontrolle notwendig macht. Daneben haben wir auch Zugriff der Polizei auf externe Systeme, und zwar organisiert, Ausländerzentralregister, AFIS, automatisierte Fingerabdrucksysteme bei Ausländern, Kraftfahrtbundesamt in Flensburg und, dann die europäischen Dateien, Eurodac, Schengen-Informationssystem, die Europol-Systeme der Europol-Polizei, alles das muss man auch im Hintergrund haben, um zu sehen, welche Informationskanäle für die Polizei derzeit strukturiert und systematisch zur Verfügung stehen. Das Gleiche gilt für die Länder, die eben dann vernetzt sind mit dem Bundeskriminalamt über das INPOL-System, dann die Geheimdienste, die vernetzt sind mit der Polizei, einmal über Einzeldateien. Antiterrordatei ist die erste, die da sozusagen den Türöffner gespielt haben. Und in der Zukunft soll es eine weitere große Struktur geben, die also analog Geheimdienste und Polizei kombiniert. Das ist die Neonazi-Datei, hat man vielleicht ein bisschen weniger dagegen, aber im Prinzip arbeitet die nach dem gleichen Prinzip. Und Projektdateien, die dann auf einer jetzt spezielleren Ebene arbeitet, auch über gemeinsame Lagezentren arbeitet die Polizei mit den Geheimdiensten zusammen. Und dann kommt bei der Polizei noch die Schnittstelle zu anderen mehr oder weniger zivilen oder zivilisierten Datenbeständen dazu, also Personalausweis, Passregister, Melderegister, Rettungsleitstellen, erstaunlicherweise kaum die Staatsanwaltschaft, weshalb die da draußen vor ist. Das hat vielleicht was mit den Egoismen der eigenen, der Polizei zu tun. Und dann aber auch noch andere Datenbestände, die die Polizei nutzt, zum Beispiel für Zwecke der Sicherheitsüberprüfung. Also das kann ich jetzt hier nicht präzise ausführen, weil das dann zu weit führen würde. Aber was ich auf jeden Fall jetzt nochmal, bevor ich dann zu den rechtlichen Strategien komme, darstellen möchte, sind so ein paar Tendenzen, die wir sehen. Einerseits eine Europäisierung. Alles, was in der Vergangenheit auf Landesebene und dann auf nationaler Ebene passiert ist, also seit den 70er Jahren verstärkt auf nationaler Ebene passiert, dann seit spätestens den 90er Jahren in immer stärkerem Maße auf europäischer Ebene. Stockholmer Programm, Prümer Vertrag und Ähnliches sieht vor, dass alles, was wir jetzt national machen, mit den europäischen Staaten ausgetauscht wird und über Verträge mit den Vereinigten Staaten von Amerika, den USA, eben auch mit denen ausgetauscht werden kann. Das heißt also, wir haben hier praktisch neue Datenkanäle auch zwischen Deutschland und USA transatlantisch. Dann haben wir eine Vergeheimdienstlichung, das habe ich schon in ein paar Beispielen eben jetzt diesen gemeinsamen Datenbeständen und den gemeinsamen Lagezentren dargelegt, eine Vergeheimdienstlichung der Polizei und eine Weiterentwicklung der Technologie. Das wurde ja heute Morgen schon ausführlich dargestellt. Und was eine weitere Tendenz ist, die hochinteressant ist und hochgefährlich ist, das haben wir auch jetzt über Social Communities schon drüber gesprochen, nämlich die Einbeziehung von Privaten in polizeiliche Ermittlungen. Social Communities sind nichts anderes zunächst mal als private Organisationen, deren Datenbestände eben jetzt für Ermittlungszwecke genutzt werden. Genau das Gleiche erleben wir generell bei Telekommunikationsanbietern, das erleben wir aber bei Fluggesellschaften, Passenger Name Records, das erleben wir bei Banken, die sogenannten SWIFT-Datentransfers, das erleben wir bei einer Vielzahl von anderen Organisationen, die viele, also private Organisationen, die Datenbestände haben, die potenziell für Ermittlungszwecke genutzt werden können. Welche
Kontrollmöglichkeiten staatliche, sage ich jetzt ganz bewusst, Kontroll- oder staatlich sanktionierte, zugelassene Kontrollmechanismen gibt es. Da haben wir zunächst einmal die Fach- und Rechtsaufsicht, das heißt also die vorgesetzten Behörden, die Ministerien, dass diese Funktionen nicht besonders wertvoll sind für eine kritische Hinterfragung von polizeilicher Arbeit, ist ganz klar, weil man zunächst einmal im gleichen Lager angesiedelt ist und eben versucht, erstmal die nachgeordneten Behörden zu decken, bis sich erweist, dass hier wirklich massive Rechtsverstöße stattgefunden haben. Wenn das aber passiert, gibt es die eine oder andere vorgesetzte Behörde, die dann auch das versucht abzustellen. Insofern ist also auch diese Strategie, an die ober- oder übergeordneten Behörden ranzutreten, um zu schauen, dass also jetzt hier rechtskonforme Zustände wieder hergestellt werden, als nicht völlig ergebnislos oder nicht unbedingt nur nicht erfolgversprechend. Eine erheblich schon zentralere und interessantere jetzt auch für die außerparlamentarische Bewegung Ebene ist die der Gesetzgebung. Wir erleben gerade mit der Europäischen Datenschutzverordnung so eine Diskussion auf europäischer Ebene. Bundesdatenschutzgesetze, dann aber insbesondere Sicherheitsgesetze sind natürlich Ansatzpunkte, wo sich eine außerparlamentarische Bewegung und eben dann Lobbyverbände, wie die sich eben einbringen können in eine Diskussion, eine politische Auseinandersetzung, die versuchen sollte, die Rahmenbedingungen eben so Bürger rechtsfreundlich wie irgendwie möglich zu definieren, die eben über die Gesetze definiert werden. So, da sind wir jetzt hier bei den Rechtsgrundlagen, die eben dann auch durch unser Grundgesetz definiert werden, durch den Artikel 10 Telekommunikationsgeheimnis, Artikel 2 Recht auf Information und Selbstbestimmung, allgemeines Persönlichkeitsrecht, unsere sonstigen Freiheiten, die alle eine digitale Komponente haben und insofern eben dann auch jetzt in diesem für uns interessanten Kontext angewendet werden müssen. Das wird dann umgesetzt eben durch eine Vielzahl von Gesetzen, die hier für uns relevant sind, und in die Diskussion über diese Gesetze müssen wir uns definitiv mit einbeziehen. Sicherheitsgesetzgebung habe ich jetzt hier mal aufgezeigt, BKA-Gesetz, Antiterrorgesetz, Vorratsdatenspeichergesetz und so weiter und so fort, Rasterfahndung 2002. Das sind wirklich, denke ich, Punkte, die für die gesellschaftliche Auseinandersetzung zumindest von hoher Relevanz sind. Ein weiterer Aspekt ist die parlamentarische Kontrolle. Da wurde schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich halte die nicht für völlig irrelevant, auch wenn das natürlich ein staatliches oder ein gesetzlich vorgesehenes Instrument ist. Wir erleben gerade in der letzten Zeit, dass die öffentliche Diskussion über Kriminaltechnik, über polizeiliche Ermittlungsmethoden relativ gering ist, dass trotzdem die parlamentarische Behandlung dieses Bereiches sehr intensiv geführt wird. Über die Linken, über die Grünen, jetzt dann hoffentlich vielleicht auch irgendwann mal auch noch über andere Parteien. Und wir können aus den Erkenntnissen, die über parlamentarische Anfragen jetzt der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, eine ganze Menge herausziehen. Zum Beispiel die Berichte über präventive Polizeidateien sind jetzt alles aktuelle Bundestagsdrucksachen, oder über stille SMS. Alles das sind Dinge, die über parlamentarische Anfragen rausgekommen sind. Jetzt gerade eben haben die Linken wieder eine neue Anfrage gestartet zu computergestützter Kriminaltechnik. Das ist Information, das ist Material, was auch außerparlamentarisch genutzt werden kann und unbedingt auch genutzt werden sollte. Ein weiterer für uns als Datenschutzbeauftragten hoch wichtige ein hochwichtiger Kontrollmechanismus ist die unabhängige Presse. Wir sind eine winzige Datenschutzbehörde, wir haben um uns herum andere winzige Datenschutzbehörden und wir sind im Prinzip nicht nur auf die Betroffenenunterstützung und die Unterstützung von vielleicht außerparlamentarischen Initiativen angewiesen, sondern insbesondere durch die angewiesen auf die professionelle Recherche von Journalisten, die das natürlich medial verarbeiten, aber gleichzeitig dabei Erkenntnisse erlangen, die für den gemeinsamen Diskussionsprozess sehr, sehr wichtig ist. Das war schon in den 70er Jahren so, als also die Stammheim-Abhöraffäre über Journalisten bekannt wurde. Und das ist heute genauso in den 2000er Jahren, etwa die Diskussion über die Total Information Awareness in den USA ist von Journalisten losgetreten worden. Auch die Diskussion über INDECT, also über diese Forschungsprogramme zur gesellschaftlichen Überwachung, das sind alles Dinge, die letztlich erstmal von Journalisten angetreten oder losgetreten worden sind. Ein weiterer, meines Erachtens wichtiger Aspekt, der auch hier in der Diskussion bisher noch keine Rolle gespielt hat, ist die Wissenschaft und ja dann die Initiativen schon eher, wie digitale Gesellschaft oder Vorratsdatenspeicherung, ACKA. Forschungsinstitute befassen sich leider viel zu wenig mit dem Thema Überwachung. Es gibt aber einige Einrichtungen, die das tun. Max-Planck-Institut macht es sogar mit staatlichen Geldern wieder. Aber auch andere Universitäten, Fachhochschulen der Polizei sind in der Hinsicht manchmal sehr, sehr kritisch und sollten also auch insofern mobilisiert werden. Und dann natürlich einige ganz zentrale, ja, Partner für eine überwachungsfreie Gesellschaft sind Organisationen wie Statewatch auf europäischer oder internationaler Ebene, Bürgerrechte und Polizei, die ja heute hier auch Mitorganisatoren sind, oder auch der Chaos Computer Club. Also ich habe jetzt hier nur ein paar beispielhaft aufgeführt. Ich will jetzt das nicht als eine ausschließliche Aufzählung verstanden wissen. Ein weiteres rechtliches Instrumentarium, jetzt ganz stark in den rechtlichen Bereich reingezogen, sind Betroffenenrechte. Jeder von uns ist ein Mensch, der eben Bürgerrechte hat und auf dieser Grundlage Dinge eben auch gegenüber dem Staat einfordern kann, und zwar strafprozessual im Rahmen von Verteidigungsrechten und dann datenschutzrechtlich insbesondere ja über das Auskunftsrecht und den Benachrichtigungsanspruch. Wenn wir jetzt einer heimlichen Ermittlungsmaßnahme der Polizei ausgesetzt sind, ist die Polizei grundsätzlich verfassungsrechtlich und gesetzlich verpflichtet, uns im Nachhinein darüber zu informieren, das heißt eine entsprechende Benachrichtigung vorzunehmen, die dann für uns der Anlass sein kann, das dann wieder gerichtlich überprüfen zu lassen. Wenn wir uns darauf nicht verlassen wollen, was wir auch nicht können, weil eine Benachrichtigung, da haben wir auch heute Morgen schon drüber gesprochen, oft nicht passiert, auch illegal nicht passiert, dann können wir den Auskunftsanspruch geltend machen, der datenschutzrechtlich besteht, wo es zwar auch ein paar Ausnahmen dafür gibt, aber wenn es dann die Ausnahmen in Anspruch genommen werden, besteht die Möglichkeit, sich an die Datenschutzbehörden zu wenden und die dann überprüfen können, ob diese Verweigerung der Auskunft auch tatsächlich rechtmäßig gewesen ist. Und da sind wir auch schon bei der Kontrolle durch die Datenschutzaufsichtsbehörden selbst, also durch uns. Wir haben sehr viele rechtliche Möglichkeiten. Wir können im Prinzip alles recherchieren, bis zum Quellcode auch des Staatstrojaners. Bin mal gespannt, ob die uns tatsächlich daran lassen. Wir versuchen es. Im Augenblick wurde es uns noch verweigert, aber wir werden da nicht locker lassen. Wir können also qua Gesetz wirklich hier an alles ran. Nur wir haben ein ganz kleines Problem. Wir sind wahnsinnig wenige und wir haben also im Angesicht der ja, Übermacht der Sicherheitsbehörden hier nur die Möglichkeit, ganz punktuell und mit ganz gezielten Kontrollen jetzt so unsere Aufgabe dann auch tatsächlich wahrzunehmen. Das tun wir auch auf der Basis von Beschwerden von Betroffenen. Wenn also jemand meint, er würde jetzt unberechtigterweise hier überwacht, ist der Gang zum Datenschutzbeauftragten immer ein möglicher Weg. Wir versuchen gleichzeitig Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Wir versuchen eben auch über diese Öffentlichkeitsarbeit ein gesellschaftliches Bewusstsein hinzubekommen. Zum Beispiel das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz, also meine Behörde, hat erstmals eine Funkzellenabfrage im Jahr 2005 bekannt gemacht, die wir mehr oder weniger über eine Betroffeneneingabe dann auch erstmal in Erfahrung gekriegt haben. Vorher wurde das schon jahrelang praktiziert von der Polizei, ohne dass es überhaupt öffentlich geworden ist. Und wir konnten dann als Datenschutzbeauftragte das dann in eine öffentliche Diskussion reinbringen. Gerichtliche Kontrolle ist auch schon angesprochen worden. Davon sollte man ja nur begrenzt Gebrauch machen, weil das natürlich Geld kostet und wahnsinnig aufwendig ist und auch lange Zeit dauert. Aber dort, wo es wirklich dann Erfolg verspricht, sollte man es auf jeden Fall auch mit als einen Weg suchen. Das Problem des Richtervorbehalts bei irgendwelchen richterlichen Entscheidungen für Ermittlungsmaßnahmen wurde heute Morgen auch schon angesprochen. Richter machen mit Copy and Paste das, was die Staatsanwaltschaft von ihnen erwartet. Das ist im Ermittlungsverfahren sehr weit verbreitet. Im Entscheidungsverfahren, insbesondere im verwaltungsgerichtlichen Entscheidungsverfahren, ist es anders. Insofern, also eine Klage bei einem Verwaltungsgericht, bei einem Oberverwaltungsgericht oder Verwaltungsgerichtshof und beim Bundesverwaltungsgericht kann sehr wohl eine positive Entscheidung zur Folge haben. Aber Beispiel jetzt hier die Hooligan-Datei des BKAs. In den ersten zwei Instanzen war es tatsächlich noch erfolgreich. Beim Bundesverwaltungsgericht ist es dann doch gescheitert. Also hundertprozentig verlassen kann man sich nicht. Dann gibt es noch den Weg zum Bundesverfassungsgericht, zu den Landesverfassungsgerichten. Tatsächlich gibt es Entscheidungen auch der Landesverfassungsgerichte, die sehr überwachungskritisch sind. Ich habe einige Beispiele hier aufgeführt, aber die sind nicht durchgängig jetzt sehr bürgerrechtlich orientiert. In Hessen zum Beispiel wurde die Rasterfahndung erstmal abgesegnet, bevor sie dann vom Bundesverfassungsgericht dann aufgehoben wurde. Oder die polizeiliche Wohnraumüberwachung wurde vom Verfassungsgerichtshof in Rheinland-Pfalz bestätigt, die dann auch später, ich werde auf die Uhr hingewiesen, dann auch später vom Bundesverfassungsgericht kritisch behandelt wurde. Das Bundesverfassungsgericht war bisher eine sichere Bank, was Bürgerrechte angeht. Wenn tatsächlich es mal geschafft wurde, ein Verfahren bis dorthin zu bringen, ich habe hier eine riesige Liste von positiven Entscheidungen aufgeführt, da kann ich darauf verweisen, dann wäre es genauer interessiert. Die Zukunft liegt bei den europäischen Gerichten. Dort bin ich sehr skeptisch, weil europäische Gerichte bisher punktuell nur Entscheidungen getroffen haben, nicht so eine konsistente Rechtsprechung hatten wie das Bundesverfassungsgericht. Und insofern, wenn wir eine verstärkte Verlagerung dann auf die europäische Ebene haben, also hier auch noch einige rechtliche Konflikte und Kämpfe austragen müssen. Was sind die Perspektiven? Ich lasse mal alles weg, was ich da zunächst mal geschrieben habe, um jetzt das für genügend Zeit für die Diskussion noch zu lassen. Wir müssen, das ist also sozusagen meine Schlussfolgerung, unser Rechts- und Kontrollsystem, also unser institutionalisiertes System der Kontrolle der Überwachung, muss in Europa und auch national ausgebaut werden. Vielen Dank.
Vielen Dank an Thilo Weichert und weiter geht's mit Malte.
Ja, ich bin Malte, ich bin von Nadia. Das ist ein Provider, werde ich auch gleich vorstellen. Ich bin gebeten worden, zu zwei Themen zu reden, nämlich zu dem, was alternative Provider eigentlich sind. Besser sollte man dazu sagen, politische Provider. Ich werde das anhand von Nadia beispielsweise erklären und dann ein bisschen allgemeiner werden. Und der zweite Teil ist, wie schon mehrfach hier diesen Nachmittag, digitale Selbstverteidigung. Individuelle Strategien werde ich nur kurz streifen, relativ viel zu den kollektiven Strategien sagen. Okay, was ist Nadia? Nadia war anfangs ein Mailbox-System und 1993 haben wir dann die Domain angemeldet und seitdem sind wir auch im Internet zu finden. Zentrales Anliegen damals war Enabling, also den Leuten zu ermöglichen, das Internet zu benutzen. Also tatsächlich auch auf der Zugangsebene, also es gab eine Zeit, da hatten wir Modems im Keller stehen, wo sich die Leute einwählen könnten. Es gab eine Zeit, da haben wir ein relativ großes Funknetz in Hamburg betrieben, um den Leuten einen schnellen Zugang zum Internet zu geben. Natürlich das Ganze auch auf der Seite der Dienste, also Mail und Webserver betreiben zu können für politische Arbeit. Wie gesagt, damals war es halt so, du musstest an der Uni sein oder hattest eventuell einen Job in einer Firma, die zufälligerweise Internet hatte. Wir haben immer einen starken Schwerpunkt darauf gelegt, eigene Infrastruktur zu haben. Und ich glaube, das ist etwas, was sich durchzieht durch das, was wir machen. Wir haben einfach kein Vertrauen darin, dass das bei anderen Providern vertrauenswürdig passiert. Also, was weiß ich, wenn man sich jetzt, man kann sich ja Root-Server im Internet zusammenklicken, da ist bekannt, dass da eingegriffen wird in den Traffic. Ja. So. Es ist aber auch so, dass wir jetzt nicht nur Dienstleistungen für andere machen wollten, sondern Nadia ist auch gestartet als damals digitaler Infoladen. Also ne, das waren damals sozusagen die Analogien, die wir hatten. Wir haben dafür Verlage angesprochen, damit sie uns ihre Bücher zur Verfügung stellen, die out of print sind, die dann dort abgelegt werden können. Wir haben Periodika, die da liegen. Darauf werde ich später nochmal zu sprechen kommen, weil das tatsächlich auch ein Problem darstellt. Wir haben Unterstützungsleistung gemacht für Projekte wie Indie Media zum Beispiel oder Mirroring für andere bedrohte Seiten. Das, was uns und andere politische Provider auszeichnet, ist, dass wir immer eine Anbindung an Aktivistinnen haben bzw. an Kampagnen direkt teilnehmen. Also wir sind nicht Leute, die von außen kommen, sondern wir sind da mittendrin. Insofern ist das, was wir machen, halt auch kein Hobbyprojekt. Wenn bei uns der Mail-Server ausfällt, dann muss das innerhalb von ein paar Stunden wieder laufen. Das ist einfach, das stellt so gewisse Ansprüche an die Zuverlässigkeit der Leute. Was wir in der letzten Zeit ausgebaut haben, ist die internationale Zusammenarbeit mit anderen politischen Providern. Es gibt da regelmäßige Treffen und das baut sich jetzt so langsam aus. Insbesondere haben wir eine Policy entwickelt, die so Sachen umfasst wie Serversicherheit, sind die Festplatten verschlüsselt, loggen wir mit, wo loggen wir mit, loggen wir überhaupt mit, wie ist das mit den Usern, wo haben sie Zugänge, enforcen wir sichere Passwörter, solche Geschichten. Diese Policy ist auf dem CCC jetzt dieses Jahr vorgestellt worden und die beteiligten Projekte werden so demnächst mal ihr eigenes Rating anstellen und das dann auch mal öffentlich machen, wo sie sich denn sehen. Ein wichtiger Punkt ist Ökonomie und die Grenzen des Bezahlbaren. Ich komme darauf, weil wir vom AKA-Vorrat angesprochen worden sind, ob wir nicht VPN-Provider werden wollen. Also dass Nadia VPN anbietet für ihre User. Wir haben das mal kurz durchgerechnet, so ganz grob über den Daumen und sind darauf gekommen, dass wir, selbst wenn wir Reseller der Telekom werden, also gar nicht mal unsere eigenen Netze benutzen, sondern Reseller der Telekom, ungefähr 600 Vertragsverhältnisse brauchen, um überhaupt eine schwarze Null zu machen. Und dann sind da noch keine Lohnkosten, kein Büro, kein Server, kein Strom, nichts drin. Das ist dann einfach nur sozusagen das Resellen der Dienstleistung der Telekom. Zur Ökonomie. Nadia basiert auf Spendenbasis. Andere alternative oder politische Provider haben ökonomische Projekte, die sie programmieren zum Beispiel, haben eine kleine Firma oder machen Hosting, sind kleine Internetprovider, die kommerziell arbeiten. Und dann da bezahlt sozusagen der eine Teil des Betriebs den anderen Teil. Für uns war an dieser Stelle wichtig, was für Erpressbarkeiten ergeben sich dadurch. Also sprich, reiten die Bullen ein und nehmen den Server mit. Was bedeutet das eigentlich? Also sind dann einfach nur ein paar Webseiten weg oder ist meine ökonomische Existenz gefährdet? Das ist der Grund für Nadia gewesen, sich nur auf Spenden zu verlassen und nicht zu versuchen, da irgendetwas noch Ökonomisches dran hochzuziehen. Ja, wir haben auch juristische Probleme immer mal wieder. Die sind erstaunlicherweise weniger juristische Probleme mit Strafverfolgungsbehörden, sondern sehr viel Presserecht und sehr viel Persönlichkeitsrecht. Das Persönlichkeitsrecht ist, wie gesagt, wir haben Periodika bei uns auf der Seite, unter anderem das antifaschistische Infoblatt. Dort werden halt regelmäßig auch mal Nazis geoutet und diese Nazis treten dann an uns heran und wollen halt aus dem Netz wieder verschwinden. Also sie wollen sozusagen nicht mehr öffentlich sichtbar sein. Wir führen teilweise Prozesse, also unser üblicher Umgang damit ist es, dass wir beim antifaschistischen Infoblatt als Beispiel dann halt auf die Redaktion zutreten und sagen, hier, ne, wir haben diese Beschwerde bekommen, kümmert euch mal darum oder ihr ignoriert es, das ist jedenfalls euer Ding. Da wir seit 93 existieren, könnt ihr euch vorstellen, dass viele Kampagnen, die wir gehostet haben, jetzt nicht mehr existieren. Es gibt auch keine Ansprechpartnerinnen mehr. Da entscheiden wir, ob wir die Prozesse führen oder nicht. Das haben wir in einigen Fällen gemacht. Wir haben teilweise gewonnen, teilweise verloren. Das war ziemlich teuer. Vielleicht, wenn ihr mehr wissen wollt, dann später vielleicht nochmal nachfragen. Die individuellen Strategien, dazu wollte ich jetzt gar nicht mal so tief einsteigen. Es ist eigentlich heute Vormittag schon alles gesagt worden, was man dazu sagen kann. Halt Mailverschlüsselung zu benutzen, Festplattenverschlüsselung zu benutzen, alles zu verschlüsseln und halt Open-Source-Software zu benutzen. Das ist natürlich jetzt ein Joke, dass ich hier einen Windows-PC habe. Das ist nicht meiner. Ganz einfach deshalb, weil dort halt Augen auf den Code gucken, die jetzt nicht ökonomisch daran interessiert sind, eine bestimmte Policy durchzudrücken oder halt eine ökonomische Abhängigkeit haben. Zu den kollektiven Strategien. Als Beispiel, weil es ein relativ gutes Beispiel ist, Tor, www.torproject.org. Tor ist ein Anonymisierungswerkzeug für diejenigen, die das nicht kennen. Es ist kein Verschlüsselungswerkzeug. Die Verschlüsselung geht nur bis irgendwo in die Mitte der Verbindung und danach ist es wieder Klartext. Der Vorteil ist, in der Mitte der Verbindung ist es halt anonym. Das heißt, der Webseitenbetreiber, dessen Seiten ich surfe, weiß nicht, dass ich das bin. Tor benutzt halt auf eine sehr intelligente Art und Weise Kryptographie. Das ist sozusagen das eine wichtige an kollektiven Strategien und halt die Kollaboration auf freiwilliger Basis. Also Tor besteht aus über 1000 Nodes in einem Netz und der Weg des Users durch dieses Netz, das sind halt immer drei in einem sogenannten Circuit, das wird halt zufällig ausgewählt und die Leute stellen einfach ihre Rechenkapazität zur Verfügung und ihre Anbindung. Die generelle Technologie davon ist halt das Stochern im Nebel. Es geht halt darum, VPNs zu benutzen, einfache Kryptotunnel, das ist hier schon gesagt worden, eine Kanzlei möchte mit der anderen Kanzlei kommunizieren, dann hauen sie einfach einen Kryptotunnel durchs Netz. Es gibt so etwas wie VPN-Provider. Das funktioniert so, dass ich mir einen Account klicken kann, sagen wir in Schweden. Und wenn ich den dann benutze, dann sieht es für die Telekom so aus, als ob ich nur mit Schweden rede und sonst nicht. Also egal, was ich mache, ich rede immer nur mit Schweden und von Schweden aus connecte ich dann auf meinen Mail-Server oder surfe im Netz oder so. Das ist toll für die Vorratsdatenspeicherung, weil die sehen dann halt nur, dass ich mit Schweden rede. Das ist irgendwie langweilig. Oder auch alle anderen, die sozusagen auf der Strecke zwischen mir und Schweden liegen. Es gibt auch VPN-Provider, die nicht in Schweden liegen, also für den Fall, dass sie haben. Das kann man natürlich noch weiter ausbauen. Also die Situation ist derzeit, dass es viele, ich möchte es mal Lego-Steine gibt, die man zusammenstecken kann, um sichere Netze zu bauen. Tor wäre so einer, I2P ist ein anderes Projekt, Freenet Project, das funktioniert nochmal komplett anders, da brauchen wir noch nicht mal einen eigenen Server. Generell nennt man sowas Darknet. Das ist jetzt ein etwas wilder Begriff, aber ich habe jetzt keinen besseren gefunden. Und tatsächlich ist es so, dass es diese Dinge tatsächlich relativ häufig gibt. Da wird dann nicht großartig drüber gesprochen, das sind geschlossene Nutzerinnengruppen. Und alle Provider, alle politischen Provider, die ich kenne, haben so etwas auch laufen in einer unterschiedlichen Ausbaustufe. Also teilweise auch nur privat, also für die Administration der eigenen Sites, aber andere bieten das tatsächlich auch öffentlich an. Also RiseUp ist so ein Beispiel. Das Ziel ist es einfach, die Nachvollziehbarkeit zu erschweren bzw. unmöglich zu machen. etwas abstrakter. Es gibt, wenn ihr euch im Netz bewegt, einen kontrollierten und einen nicht kontrollierten Bereich. Ich würde sagen, einen vertrauenswürdigen und einen nicht vertrauenswürdigen Bereich. Der vertrauenswürdige Bereich ist üblicherweise das eigene Laptop, der eigene Rechner. Wenn ihr einen Staatstrojaner drauf habt, dann ist das noch nicht mal das gegeben. Und dann kommt irgendwann der unkontrollierte Bereich. Üblicherweise ist das bei den normalen Leuten zu Hause halt ihre DSL-Box, die dann von der Telekom kommt und der man ja eigentlich auch nicht wirklich trauen kann. Und die Strategie ist jetzt einfach, den Übergang von vertrauenswürdig zu nicht vertrauenswürdig möglichst weit weg von sich zu schieben. Das muss dann nicht mehr mit irgendwie Krypto passieren, das kann relativ einfach passieren, zum Beispiel in einem Wohnprojekt einen gemeinsamen Uplink zu haben, sodass alle über die gleiche Leitung nach draußen gehen. Das ist zwar kein perfekter Schutz, aber es erhöht die Schwelle, halt Leute zu poolen, die Identifizierung zu erschweren. Das Öffentliche, ja, das ist natürlich ein Problem. Wenn ich jetzt, also das, was ich jetzt beschrieben habe, das gilt für geschlossene Nutzerinnengruppen. Wenn ich jetzt aber etwas veröffentlichen will, politisch wirksam sein will, meine Aufrufe ins Netz stellen will, zu Demonstrationen aufrufen will, dann muss ich ja sichtbar sein. Und zwar auf eine Art und Weise, die jetzt nicht irgendwie eine .onion-URL ist oder so, etwas sehr Kryptisches. Es gibt im Grunde genommen zwei Möglichkeiten, wenn halbwegs vertraulich damit umzugehen, ist halt einen politischen Provider zu nehmen, der eh politisch an der gleichen Leine zieht. Oder halt, das ist dann schon das härtere Kaliber, halt kommerzielle Provider im Ausland zu nehmen. Da gibt es welche, die bieten so etwas an, das nennt sich Bulletproof Hosting, die antworten einfach nicht auf Bullenanfragen. Das geht in der Regel nicht allzu lange gut, aber es gibt es immer mal wieder. Bei denen ist dann auch anonymes Bezahlen möglich. Also sowas, das ist ja auch immer ein Problem, dass das mit dem Geld funktioniert, ohne dass eine Spur auftaucht. Diese gesamte Debatte um Gefährdung und Selbstabsicherung kann man natürlich, also da muss halt ein Threat Model auftauchen. Ein Threat Model heißt, das macht man halt einfach immer, wenn man irgendwie sicherheitsrelevante Software schreibt oder entwirft oder auditet, wer ist mein Gegenüber, was für Möglichkeiten hat der eigentlich, was steht für mich auf dem Spiel, also geht es hier jetzt nur um ein harmloses Telefonbuch, also ein harmloses Telefonbuch, oder bringt mich das eventuell in den Knast? Oder ist das ein Aufruf zu Straftaten? Also es gibt das ja in allen möglichen Abstufungen. Den Punkt wollte ich eigentlich gar nicht drin haben. Aber vielleicht als Beispiel dafür, was das eigentlich heißt, was für ein Gegenüber man hat. SSL ist Secure Socket Layer, das ist ein Standardverfahren für Verschlüsselung im Netz. Das ist einer dieser berühmten Lego-Bausteine. Und man muss einfach sagen, da ist ein Designfehler drin und es ist ziemlich unsicher. Das BKA beispielsweise kann gültige Zertifikate erzeugen. Und der Staat von China auch. Also es ist, da gibt es ein paar Fehler im Design. Okay, Ausblick und Fazit. Die Technologien sind vorhanden, die werden auch benutzt. Was einfach fehlt, ist eine Wissensweitergabe. Nadia macht auch Schulungen. Wir machen auch Hausbesuche. Auch kleine Schritte sind wertvoll. Also jetzt zu sagen, oh mein Gott, Sie können so viel und da gibt es die Packet Inspection und Sie sitzen sowieso auf meiner Leitung und auf meiner anderen Leitung sitzen Sie auch drauf. Auch kleine Schritte sind wertvoll, weil sie halt die Schwelle erhöhen. Und irgendwann wird es halt, ne, Threat Model, wie viel Aufwand investiert die Gegenseite, wie viel Aufwand betreibe ich. Das kann sehr brauchbar sein. Das ist auch schon gefallen, userfreundlichere Software. Zurzeit ist es so, dass die ganzen Technologien, die Lego-Bausteine, die ich vorgestellt habe, teilweise doch äußerst kryptisch zu bedienen sind. Dass es auch anders geht, zeigt Tor. Auch das ist schon gesagt worden. Und halt eine vertrauenswürdige Infrastruktur zu benutzen. So, das ist jetzt der Teil, den ich vorbereitet habe auf der Folie. Jetzt kommt noch so ein bisschen Improvisieren. Ein Grund, warum wir das machen, ist, wir haben überhaupt kein Vertrauen in Gesetze, in die Polizei. Es ist auf diesem Podium heute ja auch schon gesagt worden, dass es einfach einen Missbrauch der Möglichkeiten gibt. Und die Frage ist jetzt, riskiere ich das oder schütze ich mich selber davor und vertraue nicht darauf, dass mich irgendwelche Gesetze nachher wieder aus dem Dreck rausziehen? Weil dann sind die Daten nämlich schon in den falschen Händen. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Das zweite, was ich sagen wollte, ist im Zusammenhang mit, wir wollen Facebook abschaffen, wollen wir. Aber was gibt es für Alternativen? Wir haben viel rumexperimentiert mit Software, mit Microblogging zum Beispiel relativ intensiv, mit SMS, mit Forensoftware, um zu gucken, wie die sich eigentlich in so politische Kampagnen einfügen. Werden sie benutzt, werden sie angenommen? Bei Microblogging war es zum Beispiel so, dass es nicht angenommen worden ist. Also es ist, man kann sowas tatsächlich auch, also wir fühlen darin rum. Wir haben vorhin, es sind noch einige andere Leute hier, die politisches Providing machen, eine kurze Runde gemacht. Wer von uns benutzt eigentlich soziale Netze? Und das macht niemand. Es ist so eine gewisse Notwendigkeit, so den persönlichen Exhibitionismus zu pflegen. Und wenn man den nicht hat, dann benutzt man das nicht.
Starke Worte von Malte zum Schluss seines Vortrags. Wir kommen zum Schluss unserer ersten Runde mit Katharina Nokun vom AK Vorrat.
Hast du Folien? Nein, ich habe keine Folien, weil ich denke, man hört besser zu, wenn man nicht gleichzeitig mitliest. Wir haben jetzt heute schon viel gehört, unter anderem auf diesem Podium zum Thema, wie funktioniert Lobbying, was kann ich aus staatlicher Sicht vielleicht auch tun und wie kann ich Technik nutzen. Und ich wollte in meinem Teil so ein bisschen auf, wie organisiere ich mich, auf diese Frage eingehen und das am Beispiel des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung. Das heißt einerseits nicht, dass ihr jetzt alle beim Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung mitmachen sollt, sondern es ist halt ein Beispiel dafür, wie eine Kampagne aufgebaut werden kann, die auch aus meiner Sicht zumindest funktioniert. Das heißt, aus meiner Sicht ist es so, dass das einzige oder eins der wenigen Mittel, die wir haben gegen den digitalen Tsunami der Gegenseite ist, wir müssen uns organisieren und zwar schnell. Was ist der AK Vorrat? Der AK Vorrat ist ein Arbeitskreis gegen Vorratsdatenspeicherung und wenn wir das jetzt auf die abstrakte Ebene gehen und vom Arbeitskreis an sich reden, dann kann ich auch sagen Arbeitskreiszensur, kann ich sagen Arbeitskreiszensus. Es geht um ein Modell, wie wir arbeiten. Und erst einmal, der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung ist nicht unparteiisch, aber er ist überparteilich. Das heißt, wir haben ganz viele verschiedene Gruppen, Einzelpersonen, Parteien, Nichtparteien, Vereine, Nichtvereine, Lobbyorganisationen in unserem AK-Vorrat, die alle miteinander kommunizieren, die viele Schnittmengen haben, aber zumindest genauso viele Punkte haben, wo die Interessen auseinandergehen. Der AK-Vorrat befasst sich einerseits natürlich mit der Vorratsdatenspeicherung, das heißt, das ist unser Arbeitsgebiet im engen Sinne, aber es gibt auch eine etwas weitere Definition, die in unserer Selbstdarstellung zu finden ist, und zwar geht es auch um Überwachung im Allgemeinen. Hauptsächlich möchte ich aber hier von unserer Kampagne gegen die Vorratsdatenspeicherung an sich sprechen und die besteht aus Arbeit, wo wir halt diese unterschiedlichen Kanäle nutzen, die halt durch unsere Organisationsstruktur vorhanden sind. Das heißt, wir haben Leute, die versuchen halt die Vorratsdatenspeicherung zu kippen über Parteien, das heißt über eine parlamentarische Opposition. Oder aber wir haben auch Kanäle, die außerparlamentarisch arbeiten. Dazu komme ich auch später. Und wichtig ist für mich festzuhalten auf jeden Fall, dass der AK-Vorrat, auch wenn wir die Vorratsdatenspeicherung nicht endgültig aus der Welt geschafft haben, aus meiner Sicht doch in einer Hinsicht erfolgreich ist oder war. Und zwar, weil wir eine relativ große Reichweite haben. Das heißt, die großen Medien berichten mittlerweile über Vorratsdatenspeicherung und wenn Diskussionen anstehen, auch nicht wenig. Und das ist ein Erfolg. Denn wir haben eben gesehen, dass es viele Bereiche gibt, wo das noch nicht erreicht ist und wo das notwendig ist. Beispielsweise, wenn wir zur Handyüberwachung gehen oder wenn wir halt den Staatstrojaner haben, der auch viel in der Presse war, der aber eigentlich ständig in der Presse bleiben müsste, bis das Thema vom Tisch ist. Ja, und was macht der Ackervorrat? Der Ackervorrat in erster Linie, wie wir gesehen haben, ja, es bietet quasi eine Plattform, wo wir uns auf neutralem Boden erstmal vernetzen können. Das heißt, die Idee ist, wir machen erstmal eine Mailingliste auf, erstmal virtuell und sagen, wir können hier zum Thema Vorratsdatenspeicherung reden, wir können drüber sprechen, was uns verbindet und lassen erstmal die Sachen, die uns trennen, außen vor, um halt gemeinsam an diesem Ziel zu arbeiten. Und ich denke, ja, aus meiner Sicht natürlich, weil ich beim AK-Vorrat bin, ist das auch richtig und wichtig. Das kann man natürlich auch anders sehen. Ja, um mal so ein bisschen von der Außenwirkung des AK-Vorrats zu sagen, was machen wir? Wir machen viel, aber ja, wir nutzen halt, wie gesagt, unterschiedliche Kanäle. Das heißt, wir haben einerseits so Aktionen, dass wir gemeinsame Erklärungen erstellen, die wir dann von möglichst vielen Unterstützern unterschreiben lassen, die möglichst ein breites Spektrum der Bevölkerung repräsentieren. Das heißt, wir haben eine gemeinsame Erklärung, wo gesagt wird, Vorratsdatenspeicherung gefährdet die Grundrechte, ist schädlich für unsere Gesellschaft, die dann unterschrieben wird, nicht nur von den üblichen Verdächtigen, sondern halt auch von Gewerkschaften und Berufsverbänden, von Kirchenorganisationen. Und das hat aus unserer Sicht eine ganz wichtige Wirkung, wenn man wirklich die breite Masse erreichen will. Und wenn man was verändern möchte, muss man die breite Masse aus meiner Sicht auch erreichen. Wir haben andererseits auch diese große Massenverfassungsbeschwerde gemacht, wo wir gezielt Unterschriften gesammelt haben. Und das war aus unserer Sicht auch ein großer Erfolg, da dadurch die Leute, also klar, wir hätten auch einfach nur eine Verfassungsbeschwerde machen können von einer Einzelperson oder von mehreren Personen und sagen können, okay, diesen ganzen Ärger mit diesen Unterschriften sammeln, unterstützen Sie jetzt unsere Verfassungsbeschwerde, den brauchen wir uns gar nicht zu machen. Das haben wir nicht gesagt, wir haben eine Massenverfassungsbeschwerde gemacht, wo wir quasi gesagt haben, Ihre Stimme zählt, Sie können quasi mit uns zum Bundesverfassungsgericht ziehen und uns quasi beauftragen, in ihrem Recht zu klagen. Und ich denke, das hat auch ist auch bei der Presse oder bei der Außenwirkung auch angekommen. Und ich denke, das ist halt auch ein Unterschied, wenn man etwas einreicht und sagt, hier, das ist im Namen von 34.000 so und so viel auf den, man kann es quasi auf die Zahl genau sagen, so viele Leute, die sind wirklich bereit, hierhin mit uns mitzukommen, auch wenn sie nur durch diese Unterschriftenlisten vertreten werden, als wenn man sagt, okay, ich bin jetzt Person XY und klage und ich komme von Organisation XY und die gilt als der übliche Verdächtige, der gegen dieses Gesetz ist. Ja, gerade im letzten Jahr hatten wir auch eine Online-Petition beim Bundestag zur Vorratsdatenspeicherung von unserem Mitglied Kai-Uwe Steffens und die war auch erfolgreich und es wird demnächst eine Anhörung im Bundestag kommen. Dazu muss man sagen, es gibt viele Kritiker dieses Online-Petitionstools, weil man da nie so genau weiß, okay, was hat das für eine Wirkung? Das führt dazu, dass der Bundestag jetzt erstmal über dieses Thema reden wird. Konkrete Auswirkungen kann es haben, muss es aber nicht. Wir denken, es ist aber zumindest ein zusätzliches Tool, was wir haben und was wir dementsprechend auch nutzen werden. Darüber hinaus betätigt sich der AK-Vorrat auch, genauso wie digitale Gesellschaft im Bereich Lobbying, und zwar auf Bundesebene, zum Teil auch auf Länderebene, aber auch auf EU-Ebene. Und wir denken, das ist einerseits, also es gibt auch Kontroversen, inwiefern Lobbying zielführend richtig ist oder nicht. Wir denken, es ist auf jeden Fall ein Instrument, was wir derzeit haben und was wir dementsprechend auch nutzen werden. Da die Gegenseite es einfach auch betreibt. Das muss man einfach mal so sehen, wenn man halt zu so einer Anhörung fährt. Nach Brüssel sitzen da halt ganz viele Menschen und ein paar von denen wollen auch was verkaufen. Und ziemlich viele von denen sind ziemlich gut bezahlt und sehr gut ausgebildet. Das heißt, wenn wir dort niemanden hinschicken, wird unsere Seite auch nicht vertreten. Und deshalb haben wir aus unserer Sicht nicht wirklich die Wahl, ob wir das machen wollen oder nicht. Wir machen es einfach. Darüber hinaus bietet der AK-Vorrat auch eine Anlaufstelle für Expertenmeinungen. Das heißt, wir bekommen regelmäßig Anfragen, ob wir uns zu gewissen Vorhaben, Gesetzen äußern wollen. Das machen wir natürlich auch und versuchen dort unsere Ziele, Überwachung im weitesten Sinne abzubauen oder halt im konkreten Sinne die Vorratsdatenspeicherung wegzukicken, auch umzusetzen. Aber das alles spielt sich jetzt nicht nur im virtuellen Raum ab oder halt in diesem Brüssel-Komplex oder im Raumschiff Berlin, sondern wir machen auch Sachen auf der Straße, und zwar das sind Demonstrationen. Freiheit statt Angst sagt bestimmt hoffentlich den meisten hier was. Das wird es übrigens wahrscheinlich auch dieses Jahr geben, also man kann sich zwischendurch auch schlau machen und hinkommen. Und wir denken, das ist halt auch wieder ein Tool, was wir haben und was wir dementsprechend auch nutzen sollten. Wichtig ist für uns als Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, dass wir Boden für Vernetzung bieten, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Das heißt lokal, überregional, bundesweit, aber auch international. Das heißt, der AK-Vorrat versucht sich halt auch an solche Organisationen wie EDRI zum Beispiel, European Digital Rights Initiative, dran zu hängen, um halt beispielsweise ein bisschen auch, wie wir in Brüssel quasi am Ball zu bleiben, wenn halt wieder über Bande gespielt wird. Wir haben gehört, immer mehr aus dem Bereich Überwachung kommt halt auch oder wird halt quasi über die EU auf uns zukommen, und es ist daher wichtig, auch dort am Ball zu bleiben. Da haben wir halt auch wieder so eine Anlass- oder versuchen, eine anlassbezogene Vernetzung hinzubekommen, auch mit einer europäischen Netzgemeinde oder Bürgerrechtsgemeinde. Und das passiert seit 2008 im Rahmen einer Aktionswoche oder eines Aktionstages. Das heißt Freedom Not Fear. Das ist so ein bisschen Englisch für Freiheit statt Angst. Das funktioniert mal gut, mal weniger gut. Im letzten Jahr hat das ziemlich gut funktioniert, und da haben wir es erstmals hingekriegt, auch eine Demo in Brüssel zu machen. Und das wird es dieses Jahr auch geben. Und wir haben das halt so gestaltet, dass wir einerseits diese Demo hatten, da sind Leute hingekommen, da haben wir einmal schön demonstriert, und anschließend haben wir aber gesagt, wir fahren jetzt nicht alle wieder nach Hause und trennen uns, sondern wir bleiben da und wir machen ein Vernetzungstreffen und holen mal alle Leute am Tisch, die Interesse haben, auch weiterhin konsequent hier dran zu arbeiten, Überwachung zurückzubauen. Ja, das war jetzt so ein bisschen die Außenperspektive. Was macht der AK-Vorrat? Ich möchte euch die Innenperspektive nicht vorenthalten, da ihr die Außenperspektive ja vielleicht auch schon ein bisschen aus den Medien kennt oder aus der Netzszene. Man muss sagen, der AK-Vorrat hat keine hauptamtlichen Mitarbeiter. Und ich denke, das ist halt auch wichtig, an dieser Stelle zu sehen, dass alle Leute, die für den AK-Vorrat in irgendeiner Weise in Erscheinung treten, kriegen vom AK-Vorrat kein Geld dafür. Das ist vollkommenes Ehrenamt, und das ist uns auch wichtig, um eine gewisse Unabhängigkeit zu wahren. Denn sobald quasi bezahlte Strukturen reinkommen, kommen halt auch andere Fragen oder Konflikte auf, die wir so einfach nicht haben. Wir haben dafür andere Probleme, aber momentan ist halt die Struktur, wie sie ist, und der Konsens ist auch mehr oder weniger, dass es so bleibt. Zur Entscheidungsstruktur des AK-Vorrats muss man sagen, wir haben eine Mailingliste, auf der wir Entscheidungen treffen, und zwar nach dem Konsensprinzip. Das ist wichtig, weil wir, wie gesagt, ein sehr breites Spektrum versuchen zu vereinigen, und wenn wir da das Konsensprinzip nicht versuchen im Auge zu behalten, kann es sehr schnell passieren, dass wir uns immer verkleinern, indem wir immer mehr Themen oder immer mehr Aspekte dazu nehmen und einfach viel auch von unserer Reichweite verlieren, und das möchten wir nicht. Der AK-Vorrat hat aber nicht nur eine Bundesmailingliste, sondern der AK-Vorrat besteht auch aus dezentralen Organisationen oder Ortsgruppen genannt, OGs bei uns, die halt auch sehr viel Autonomie haben. Das heißt, wenn eine Ortsgruppe in beispielsweise Münster sagt, wir möchten jetzt dieses Projekt machen, können sie das einfach machen. Und das ist uns auch wichtig, denn so kommt so ein bisschen Eigeninitiative rein. Also das heißt, die Leute müssen sich nicht erstmal mit irgendeinem Vorstand vernetzen und abstimmen, dürfen wir das jetzt machen oder nicht, sondern die finden es gut, die haben Konsens, und solange das jetzt nicht gravierend gegen die Interessen oder Ziele unserer Selbstdarstellung verstößt, dann machen die das auch meistens einfach. Wir haben auch eine, nicht nur so eine lokale Differenzierung nach Ortsgruppen, wir haben auch intern eine funktionale Differenzierung. Das heißt, wir haben natürlich Arbeitsgruppen. Wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis. Das gilt nicht nur für Vorratsdatenspeicherung, sondern auch innerhalb des AK-Vorrats für so Fragen wie Presse, Technik, Wiki, Demo. Und die Leute kommen dann zusammen und machen was. Da wurde auch immer wieder Kritik dran geäußert, dass der AK-Vorrat quasi so eine Art Chaos-Prinzip in diesem Sinne verfolgt. Allerdings ist es so, dass dieses Chaos-Prinzip auch sehr viele Vorteile bringt. Und ich denke auch, gerade in diesem Zuhörerkreis sollte das nicht unbekannt sein, dass so eine gewisse Autonomie oder Unabhängigkeit und wenig Hierarchien auch sehr dazu führen, dass Leute eine niedrige Hürde haben, um selbst mitzumachen und sich selbst einzubringen. Und genau das möchte der AK-Vorrat quasi als Graswurzelbewegung auch so ein bisschen verfolgen, dass wir halt innerhalb der Ortsgruppen oder in verschiedenen Orten einfach Leute zusammenbringen, die eigene Schwerpunkte vielleicht haben, vielleicht über die Vorratsdatenspeicherung erst zu dem Thema kommen und dann regional quasi ihre Aktionen machen können und die Arbeit so auf mehreren Schultern verteilen, die sie sonst vielleicht alleine oder gar nicht machen würden. Natürlich sind solche Strukturen nicht perfekt. Wir haben regelmäßig viele Debatten. Manche sind sinnvoll, manche sind auch ein bisschen destruktiv. Aber ja, Diskurs ist immer so eine Sache, die muss man auch lernen. Und es ist auch wichtig, dass man das lernt. Natürlich gibt es auch andere Probleme, Konflikte, wie beispielsweise Zuständigkeitsfragen oder Verteilung von Arbeit. Aber das sind alles so Sachen, die sind aus unserer Sicht, die überwiegen nicht so sehr wie die Vorteile dieser Strukturen für uns. Ja, und innerhalb der allgemein dieser Bürgerrechtsbewegung, nicht nur angesichts des digitalen Tsunamis, sondern auch in anderen Themenbereichen wie Umweltschutz, gibt es ja immer wieder so eine große Debatte, wie organisieren wir uns? Also beispielsweise Greenpeace ist jetzt wäre jetzt so ein Beispiel für eine totale Professionalisierung. Das Gegenteil davon wäre eine Graswurzelbewegung. Und da muss man sagen, dass wir halt so jetzt nicht wirklich in eine von diesen Kategorien aus unserer Sicht eingeordnet werden können, weil wir einerseits keine hauptamtlichen Akteure, also der AK-Vorrat beschäftigt niemanden, andererseits sind viele Menschen, die für den AK-Vorrat tätig sind, irgendwo beschäftigt. Und beispielsweise Sandra ist ja auch beim AK-Vorrat und sie kriegt zwar vom AK-Vorrat kein Geld, aber Sandra hüpft da auch irgendwo bei anderen Organisationen rum, die ungefähr in diesem Komplex sind. Oder wir haben andere Leute, die beispielsweise auch für Behörden arbeiten. Oder wir haben Leute, die halt auch für den Staat arbeiten. Oder die Rechtsanwälte sind. Oder die an Forschungsinstituten sind. Und so weiter und so fort. Das heißt, der AK-Vorrat tropft sich quasi oben so ein bisschen drauf als Dachverband für diesen Themenbereich und dockt sich quasi an professionalisierte Strukturen an, um halt gemeinsam an der Abschaffung oder Nichtdurchsetzung der Vorratsdatenspeicherung zu arbeiten. Und ich finde, das ist ein sehr sinnvolles und sehr effektives Prinzip. Das heißt, wir haben innerhalb eines nicht professionalisierten Bündnisses durchaus professionalisierte Ansprechpartner oder professionelle Ansprechpartner, die auch sehr kompetent sind in ihrem Bereich. Und mir ist es wichtig, an dieser Stelle festzuhalten, dass Netzaktivisten alle Strukturen oder alle Strategien der Organisation nutzen sollten in ihren Rahmen, wie sie es für sinnvoll halten oder wie es ihnen möglich ist. Ja, komme ich nun, anschließend würde ich nochmal so ein bisschen diese Kontroverse aufmachen, ja, virtueller versus digitaler Raum. Also wir haben drüben unseren digitalen Raum, in dem sich unsere Veranstaltung abspielt. Wir haben einen Online-Stream, wir haben ganz viele Online-Zuschauer, wir haben einen Hashtag bei Twitter und da kann man alles verfolgen. Aber trotz allem haben wir auch, also wir hätten diese Veranstaltung vielleicht auch einfach nur digital abhalten können, aber ich fand das persönlich ziemlich schade, weil ich denke, dass Kommunikation und Aktionen nicht nur im virtuellen Raum stattfinden dürfen, sondern wir müssen den Schritt auch wagen und unseren Protest auf die Straße tragen, in die Parlamente tragen, in Schulen tragen, in Organisationen tragen, durch Vorträge oder auch mal einen ganz spießigen, langweiligen Infostand in der Fußgängerzone machen und Omas darauf ansprechen, dass sie auch ein Handy haben und naja. Das Internet ist ein öffentlicher Raum, aber man darf den öffentlichen Raum in der analogen Welt darüber hinaus nicht aus den Augen verlieren. Und das ist sehr wichtig, denn viele Menschen, siehe Digital Divide und so weiter, erreichen wir einfach nicht, wenn wir nur ständig drüber twittern und in unserem inzestösen Kreis uns gegenseitig selber überzeugen und preaching to the, also quasi den Überzeugten predigen, was sie schon längst wissen. Das macht in gewissen Rahmen Sinn, aber wenn wir wirklich etwas verändern wollen, müssen wir halt auch darüber hinausgehen. Und das hat nicht nur diese Außenwirkung, dass man sieht, dass da etwas passiert, dass da Leute stehen, die wirklich bereit sind, da auch hinzugehen, sondern es hat auch eine Innenwirkung. Und zwar, wenn ich beispielsweise hier hingehe, sehe ich Menschen und kann sie anfassen, kann mit ihnen nachher vielleicht auch Bier trinken gehen und sehe, dass ich nicht allein bin. Und das ist, denke ich mal, ganz wichtig, weil bei Twitter könnte ich mir auch vorstellen, dass irgendjemand 10 schizophrene Persönlichkeiten hat und gleichzeitig twittert. Und dabei vielleicht testen will, welche Persönlichkeit kommt besser an. Aber Face-to-Face-Treffen schaffen einfach eine Verbindlichkeit, die der virtuelle Raum nicht in diesem Sinne leisten kann, aus meiner Sicht. Das ist eine persönliche Einschätzung. Darüber hinaus, wenn sich Leute lokal treffen, können sie auch werden sie als Ansprechpartner auch für andere Organisationen wahrgenommen. Beispielsweise wir haben beim AK-Vorrat auch Ortsgruppen, die sich, die jetzt vielleicht, wo viele Leute sind, die sich technisch auskennen, die vielleicht wissen, was Verschlüsselung ist. Und irgendeine andere Organisation, die hat irgendwas von Verschlüsselung gehört und fragt dann halt so, ja, wie ist denn das? Und dann sagen sich die Leute von der Ortsgruppe, vom AK-Vorrat vielleicht, sollten wir vielleicht einen Workshop zur Verschlüsselung machen? Also das ist einerseits eine Sache, die man machen kann, oder die fragen einfach so, ja, wie ist denn das mit Vorratsdatenspeicherung? Klar kann man sich dann an irgendeinen Bundesverband wenden, aber wenn man jetzt in seiner Stadt einen Ansprechpartner hat, sind die Wege einfach kürzer. Und wenn man den persönlich kennt, ist es noch erfolgversprechender, würde ich sagen. Darüber hinaus, eine Sache, warum halt erstmal Real-Life-Aktionen oder Treffen oder halt auch lokale Bündnisse wichtig sind, ist, man erwischt den Politiker oder den Akteur, der Überwachung forciert, dort, wo es wehtut. Und das ist für Politiker der eigene Wahlkreis und das ist für Unternehmen auch der eigene Standort. Das heißt, wenn in der Lokalpresse, wo Unternehmen XY ist, vielleicht steht, okay, die beliefern jetzt Iran und so weiter, dann tut das vielleicht mehr weh als woanders. Oder wenn vor der Werkstorhalle plötzlich Leute mit einem Pappschild stehen. Also das verändert schon etwas. Und daher möchte ich auch zum Schluss kommen und nicht weiter überziehen und an euch appellieren. Bitte sucht den gemeinsamen Nenner und nicht das, was euch trennt. Wenn ihr danach sucht, was uns trennt, da findet ihr immer ganz viel. Also von daher bildet Arbeitskreise und nicht nur gegen Vorratsdatenspeicherung, sondern ich glaube, es gibt viel zu wenig Arbeitskreise und wir wissen oft nicht weiter. Von daher, es lohnt sich und in diesem Sinne organisiert euch, vernetzt euch, lasst euch nicht einwickeln und jeder nach seinen Möglichkeiten, online oder offline, die Notwendigkeit besteht. Dankeschön.
So, vielen Dank für die erste Runde im Publikum. Ich sehe eine Frage aus dem Publikum. Ich möchte Folgendes noch sagen. Der Thilo Weicher wird uns ein bisschen vor Schluss verlassen. Deswegen, wenn aus dem Publikum Impulse in Richtung von Thilo oder ich sage mal überhaupt Impulse in Richtung auf den klassischen Datenschutz, der ja hier vielleicht etwas unterrepräsentiert ist heute Abend, also Impulse in Richtung klassischen Datenschutz gehen, auch kritische Fragen, dann wäre ich dankbar, wenn die am Anfang kommen würde, damit wir unseren Vertreter dazu noch hören können. So, du hattest dich zuerst gemeldet, dann du und dann du.
Ich hätte eine Anmerkung, weil das bis jetzt auf jedem Podium gesagt wurde, dass man mit Tor eine anonyme Internetverbindung hinbekommt und das ist faktisch einfach nicht richtig und das wurde auch schon vor Jahren auf einem C3 eindrucksvoll bewiesen, dass das nicht stimmt. Also so Tor stellt einfach eine gewisse Sicherheit dar, aber einfach keine komplette Sicherheit und man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass man damit anonym im Web surfen kann. Und gerade für Leute, die technisch weniger bewandert sind, finde ich das ziemlich irreführend, dass das bis jetzt jedes Mal von jemandem auf dem Podium behauptet wurde.
Ja, ich würde meine erste Frage einfach mal an den Start richten. Ich finde das super, was du alles machst, aber die Frage, die sich mir stellt, ist, ob wir nicht an gewissen Stellen, gerade wenn es um staatliche Eingriffe geht, nicht irgendwo ein Problem bei der Durchsetzung haben. Also ich kenne viele Fälle, wo Sachen passieren und ja, man kann dann sagen im Nachhinein, okay, das war alles falsch, wir werden die Beweise nicht zulassen oder sowas. Aber diejenigen, die dann hier den Missbrauch betrieben haben, das gegebenenfalls sogar vorsätzlich getan haben, die werden nie zur Rechenschaft gezogen. Wenn, dann geht irgendeiner aus der Führungsetage und unten läuft alles wie bisher. Die Frage ist, haben wir dort eine Schutzlücke oder eine Durchsetzungslücke oder wie ist das generell?
Schließt du doch noch deine Frage an und dann fängt Thilo mit der Antwort an, aber ich glaube, Malte fühlt sich auch schon herausgefordert.
Okay, ich wollte was sagen zu dem am kommenden Dienstag anstehenden Safer Internet Day. Da interessiert mich zunächst, wer davon schon mal gehört hat. Immerhin ein paar Leute, aber fast niemand. Ist auch nicht so groß, aber vielleicht ganz interessant. Der wurde vom Bundesverband der Datenschutzbeauftragten ausgerufen. Und am kommenden Dienstag gehen in 8 Städten an 14 Schulen so Datenschutzbeauftragte und halten den Kids Vorträge über sicheres Internet surfen. Also was ist mit Passwörtern, was ist mit persönlichen Daten, was ist mit Mobbing und so. Ja. Erste Frage an Thilo Weichert. Sind Sie da Mitglied in diesem Bundesverband und was halten Sie von diesem Aktionstag? Und zweite Frage an alle, wäre es denkbar, daran anzuschließen, also dass auch irgendwelche radikalen Gruppen oder auch so breite Bündnisse wie Acaforat sich damit zusammentun und quasi da anfangen, wo es nötig ist, nämlich ganz früh, und den Kindern auch schon mal solche Sachen erzählen, weil wenn du erstmal 5 Jahre in diesen Netzwerken bist und die ganze Klasse ist drin und alle, die du kennst, dann ist es vielleicht schwer, die Leute davon abzuhalten, da eben alles kundzutun und eben da keine Ansprüche mehr zu haben und so. Also Frage ist, ist das irgendwie denkbar und hat da jemand schon mal drüber nachgedacht?
So, vielen Dank erstmal für die Eingangsfragen. Thilo, ja. Malte und dann wolltet ihr bei euch an.
Ich würde gerne zu allen dreien Beiträgen was sagen. Zu Safer Internet Day und Vermittlung von, wie so schön heißt, Medienkompetenz in Schulen. Da machen wir natürlich wahnsinnig, oder was heißt natürlich nicht, aber wir machen da in Schleswig-Holstein eine ganze Menge. Wir haben also einen Mitarbeiter, der wirklich einmal in der Woche mindestens an Schulen ist. Wir versuchen jetzt über diesen Safer Internet Day das jetzt auch ein bisschen zu konzentrieren. Wir arbeiten insofern auch mit vielen Organisationen zusammen. Und ich habe gestern einen Anruf bekommen von der digitalen Wirtschaft Schleswig-Holstein. Das ist so wie Bitkom, also so ein Interessenverband der IT-Industrie. Die haben gesagt, Herr Weichert, jetzt würden wir gerne auch bei den Schulbesuchen gerne mitmachen. Ich habe dann gesagt, super, und die wollten sogar auch unsere Folien verwenden und unsere Unterrichtsmaterialien. Also man kann wirklich sehr weit auch dann in das andere Lager sozusagen kommen. Man muss natürlich dabei aufpassen, was dann dabei noch vermittelt wird und ob es wirklich dann noch die Interessen sind, die jetzt wirklich für Bürgerrechte und gegen Überwachung auftreten. Und da kommen wir im Prinzip dann gleich zu Ihrer Frage. Nobody is perfect. Und wir als winzige Datenschutzaufsichtsbehörde sind es erst recht nicht. Ich glaube, wir sind in Schleswig-Holstein relativ kompetent, auch was Technik angeht. Deswegen können wir dann auch eben die Facebook-Kommunikation etwas detaillierter analysieren wie andere Dienststellen. Wir können auch den Staatstrojaner analysieren, wenn wir irgendwann mal dann wirklich an den Source Code kommen. Das können andere Kollegen, muss ich jetzt ganz klar sagen, können es nicht. Die haben einfach nicht die Manpower, die haben einfach nicht das Personal. Insofern bin ich in einer absolut glücklichen Situation. Und das gilt natürlich nicht nur für die Analyse von irgendwelchen technischen Abläufen, das gilt natürlich auch für organisatorische Abläufe und das gilt natürlich erst recht für die rechtliche Durchsetzung. Wir haben als Datenschutzbehörde gegenüber öffentlichen Stellen keine Chance, außer einer Beanstandung dagegen vorzugehen. Das heißt, ich kann dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein sagen, das ist scheiße, dass Sie auf Facebook eine Fanpage betreiben. Und das war es dann auch. Ich kann auch dem Landtag Bescheid sagen und da möge doch bitte schön den Ministerpräsidenten abwatschen, aber das war es dann. Etwas anderes ist es Gott sei Dank im nicht öffentlichen Bereich, also bei privaten Firmen. Da gibt es Bußgeldmöglichkeiten, da gibt es Untersagungsmöglichkeiten, da sind wir sozusagen Polizei. Ja. Aber Polizei gegen die Polizei zu agieren, das ist schwierig, deswegen also gibt es da rechtliche Hindernisse. Aber trotzdem ist, also, das ist unsere Strategie in Schleswig-Holstein, dass wir über Öffentlichkeit, öffentlichen Druck, über Aufklärung wirklich sehr viel hinkriegen. Das kann ich eigentlich für uns schon behaupten. Und die Diskussion jetzt gerade über öffentliche Fanpages von Facebook zeigt das, dass es wirklich dann auch wehtut, auch bei den öffentlichen Stellen. Wenn es dann darum geht, das wirklich rechtlich sauber durchzusetzen, dann müssen wir dann die anderen Instrumente, eben dann wirklich eine gerichtliche Klage der Betroffenen oder anderweitiges dann in Angriff nehmen. Und da komme ich, darf ich das vielleicht nur ganz kurz sagen, auch zu Tor und zu den technischen Möglichkeiten eines Selbstschutzes. Natürlich ist Tor, wir im ULD haben ein ähnliches Ding mitentwickelt, das hieß Anon, also Anonymisierungsdienst, gemeinsam mit der TU Dresden, die genau mit der gleichen Technologie arbeiten. Das ist natürlich erheblich besser, als wenn man unverschlüsselt und völlig, nicht nur unverschlüsselt, das ist in dem Fall falsche Begrifflichkeit, also die eben identifiziert im Netz unterwegs ist, und wenn man jetzt so einen Anonymisierungsdienst nutzt, dann ist es ein Schutz von 99%. Einen 100%igen Schutz haben wir in der Technik und im Datenschutz nie. Also deswegen muss man nur fragen, wie hoch ist die Angriffswelle die Angriffsschwelle von der anderen Seite, und deswegen macht es sehr, sehr viel Sinn, wenn man anonym im Internet unterwegs sein soll, eben solche Werkzeuge auch zu nutzen. Ich hoffe, dass ich jetzt Ihre Argumentation nicht vollständig ausgehebelt habe, aber Sie werden wahrscheinlich was Ähnliches sagen.
Ja. Bitte. Achso, danke, gut. Ich kann das im Grunde genommen nur wiederholen. Natürlich ist es so, dass wenn man eine Anonymisierungssoftware benutzt, dann kann man sie auch benutzen, um sich selbst zu de-anonymisieren, indem man halt irgendwie auf einer Webseite in einem Formular seinen Namen eingibt. Also man kann sich auch dumm anstellen und sich selbst in den Fuß schießen. Ich nehme mal an, dass du es nicht gemeint hast, sondern irgendwie Traffic Analysis oder irgendwie etwas anderes im Kopf hattest. Aber vielleicht ist das jetzt so speziell, dass ich würde dich einfach gerne danach nochmal drauf ansprechen, wenn du noch da bist. Okay?
Also es gab so, keine Ahnung, ich meine, zumindest eine Problematik verursacht, dass das gerade als sicherer Alternative genannt wird.
Ganz einfach, wenn die drei jeweiligen Nodes von dem Anonymisierungsdienst zusammenarbeiten, dann ist natürlich keine Anonymität mehr möglich. Nur deswegen ist es ganz wichtig, dass möglichst viele solche Server da, sich bereit erklären, an so einem Anonymisierungsdienst teilzunehmen. Und es ist wichtig, auch viel Rauschen in dieser Kommunikation zu haben, dass also auch ein Abgleichen, wie es ja von Erik Möchel heute Vormittag dargestellt worden ist, sowas nicht mehr möglich ist. Aber die Anonymität wird ganz massiv erhöht, und der Polizei oder irgendwelchen Diktaturen und Ähnliches wird es sehr viel schwieriger gemacht. Also der Aufwand ist sehr viel größer, um eine De-Anonymisierung vorzunehmen. Und deswegen nutzt solche Instrumente.
Genau. Und was, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, erstmal dieses Bewusstsein überhaupt zu haben, dass man sowas benutzen sollte. Also auch bei anderen Verschlüsselungssystemen, oder das Bewusstsein, dass zum Beispiel SSL einfach nicht sicher ist. Solche Dinge. Zudem Safer Internet Day noch. Was wir beim AFK-Vorrat halt machen, ist eine Initiative, die heißt Freiheitsredner. Da kann jeder mitmachen, der gerne an Schulen, an Universitäten, in allen möglichen Stellen Vorträge halten möchte zu sicherem Internet, zu Vorratsdatenspeicherung, zu Überwachung. Wenn ihr Lust habt, da mitzumachen, sehr, sehr gerne. Und da bekommen wir halt auch ab und zu Anfragen, die dann Leute suchen, die sowas an Schulen halten können. Was wir jetzt noch so ein bisschen ein Problem haben, das ist vielleicht nicht unbedingt zu viele Leute sind, die Freiheitsredner sind, und die Leute natürlich auch kein Geld dafür meistens bekommen, sondern dann eben die Vorträge kostenlos halten, sodass wir vielleicht jetzt nicht beim Safer Internet Day sofort sagen, hier, wir wollen jetzt mitmachen. Aber wenn da Interesse besteht, kann man da auf jeden Fall weitervermitteln. Eine andere Initiative vom CCC ist Chaos macht Schule. Da kann man auf jeden Fall auch mitmachen, die eben auch an die Schulen gehen und da Vorträge halten. Und da ist es, denke ich, noch viel, viel nötiger, dass da noch mehr Leute mitmachen. Eine zweite Möglichkeit sind einfach Broschüren zu machen, um, sagen wir mal, in verständlichen Worten Zusammenhänge darzustellen. Also zum Beispiel dieser Zusammenhang, warum ist es SSL nicht sicher? Das versteht man nicht auf den ersten Blick. Oder wie sollte ich Tor benutzen, damit ich ein höheres Maß an Sicherheit bekomme? Da brauchen wir einfach mehr einfache Erklärungen, die dann eben auch in Papierform überall verteilt werden. Und DigiGuess setzt sich zum Beispiel das Ziel, solche Mittel einfach bereitzustellen, die dann eben auch andere Initiativen wiederum weiterverwenden können oder Lehrer zum Beispiel weiterverwenden können. Genau. Und zu den Tor-Sachen noch, die einzelnen Leute, diese Exit-Nodes, also die Knotenpunkte, die am Ende so einer Zwiebel stehen, betreiben, brauchen da halt auch in allen Fällen Unterstützung. Es gibt zum Beispiel einen Verein, der sich gegründet hat in Deutschland, um Tor-Exit-Nodes zu betreiben und zu unterstützen, damit es eben auch sehr, sehr verteilt wird. Weil wenn es nur einen Verein gibt, der diese ganzen Exit-Nodes betreibt oder nur eine Einzelperson oder eine staatliche Stelle im schlimmsten Fall, die wie in den USA so Exit-Nodes betreiben, dann kann man sich halt nie sicher sein, dass sie nicht doch kompromittiert wird. Und wer in diesem Verein zum Beispiel sich Hilfe sucht, um selber so einen Exit-Node zu betreiben, der bekommt dann eben auch Anwälte zur Seite gestellt, die helfen können. Die Zwiebelfreunde heißt der, in Dresden ist der gegründet worden. Nur so einfach als Info noch.
Ja, eigentlich würde ich mich da voll und ganz anschließen und ich würde halt auch nochmal zu der Frage, wie sensibilisieren wir Leute halt, also noch ergänzen, dass es einerseits ja klar durch Vorträge, Broschüren und so weiter passieren kann, aber eine interessante Aktion, die der AK-Vorrat auch mit angestoßen hat, war, wir speichern nicht, das ist so eine Art Siegel, dass man sich auf die Seite packen kann, was da halt ist, wenn man draufkommt und der interessierte User wird dann halt erstmal eine Seite ansteuern und sehen, aha, die speichern nicht, was ist denn das? Okay, klicke ich mal drauf, okay, gut. Da steht erstmal ganz, ganz, ganz viele vielleicht Seiten, die halt auch nicht speichern und dann denkt man sich so, okay, die speichern nicht, heißt das, alle anderen speichern etwa? Alle anderen loggen meine IPs und das sind halt auch so Sachen, wo man halt vielleicht durch Siegel oder halt durch Kampagnen halt auch online vielleicht so ein bisschen Öffentlichkeit schaffen kann und ich finde, das ist eine gute Unterstützung. Also falls jemand schon jetzt nicht loggt, ihr könnt euch dafür auch jetzt ein Siegel geben lassen. Das ist toll. Ihr könnt selber
behaupten. Weil gerade keine Rückfragen sind. Malte, so leicht kommt ihr mir vielleicht nicht von der Angel. Wer ist denn, also Ralf, Erich Töpfer hat heute Morgen von den Kettenhunden gesprochen, dem in sicherheitlich polizeilich-akademischen Komplex, die also aus der Militärforschung kommend der digitalen Gesellschaft hinterherhetzen. Wer ist denn nach deiner Einschätzung am Ende schneller? Leute wie ihr, die ihr technische Lösungen für Anonymität, Netz und für auch in Zukunft politisch freies Fluten und Surfen schaffen wollt? Oder sind euch die Schergen so auf den Fersen, dass du vielleicht auch davor warnen musst, zu viel Optimismus in eure Werkzeuge zu setzen? Wer gewinnt am Ende das Rennen?
Ja, das ist eine Aussage über die Zukunft. Das
wie viel traut ihr euch zu?
Das ist generell schwierig. Das ist schwierig zu beantworten. Also ein guter Angriff, also wenn wir tatsächlich Opfer eines guten Angriffes werden, dann werden wir das nicht mitbekommen. Also so würde ich mir einen guten Angriff vorstellen, dass sie einfach auf unserer Leitung sitzen und alles mitschneiden können, obwohl es verschlüsselt ist, weil sie sich auf irgendeine Art und Weise den Key halt doch gemobst haben und wir es einfach nicht mitbekommen. Und ich hoffe mal, sie sind nicht so gut. Und wir benutzen halt die entsprechenden Technologien.
Da gibt es eine Publikumsfrage.
Ja, auch nochmal an Herrn Weichert. Und zwar zu diesen neuen polizeilichen Datenanalyseprogrammen, über die wir ja auch vorhin schon mal was gehört haben. Da würde mich interessieren, ob da die Datenschutzbeauftragten irgendwie einbezogen werden, sozusagen in die Anschaffung, ob es da Einschätzungen gibt, Einblicke überhaupt, weil das ja zumindest heute Vormittag schon so klang, als sei das sozusagen der Übergang vom rein Data Warehouse zu eben Möglichkeiten, da nochmal eine viel größere Analyse und Strukturierung der Daten vorzunehmen.
Soll ich gleich darauf reagieren?
Also in Schleswig-Holstein heißt das System Artus, das ist eine polizeiliche Selbstentwicklung, die aber zum Beispiel auch vom Bundesgrenzschutz eingesetzt wird. Tatsächlich sind wir bei Artus, bei der Artus-Entwicklung immer beteiligt worden. Und das hat dann zur Folge gehabt, dass wir Qualitätsstandards dann auch an die Polizei formuliert haben, die umsetzen mussten. Dokumentationsstandards, dass wir das ist dann so ein hierarchisches Berechtigungssystem, dass also eben die Definition von ganz bestimmten Zugriffsrechten eben dann nur ganz wenige vornehmen dürfen und dann die Auswertungsmöglichkeiten bis zum Enduser dann immer mehr reduziert werden. Um eben dann trotz dieser Data Warehouse-Struktur noch einigermaßen technisch-organisatorisch den Datenschutz zu gewährleisten. Unsere Aufgabe ist es also zum einen darauf zu achten, dass die Gesetze eingehalten werden, aber dass dann auch darüber hinausgehend organisatorische und technische Maßnahmen ergriffen werden, dass also das nicht aus dem Ruder läuft. Und dann unsere letzte Aufgabe ist dann im Nachhinein dann auch so eine nachschauende Kontrolle vorzunehmen. Das ist ein Scheißgeschäft, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, weil uns eigentlich die ganze Struktur nicht passt. Ja. Aber wenn der Gesetzgeber das erlaubt, ja, dann müssen wir sozusagen als mit einem Lachen und einem weinenden Auge zumindest versuchen, das Lachende so groß oder so aufzukriegen, wie es irgendwie geht. Das ist nun mal eben, wenn ich sage, ich bin der Staat, dann ist das sozusagen die Konsequenz, die sich daraus auch ergibt, dass wir uns in gewissem Maße dann auch mitverantwortlich machen für das, was an Überwachung tatsächlich stattfindet. Aber das mache ich mir dann einfach schmutzig, in der Hoffnung, dass tatsächlich da was Besseres rauskommt. Und das muss man ganz klar sagen. Und es wurde auch heute Morgen immer mal wieder angesprochen. Es gibt natürlich Überwachungsmaßnahmen, die auch okay sind. Es gibt Strafverfolgung, die absolut notwendig ist. Ich muss jetzt nicht über Kinderschänder und über irgendwelche anderen Sachen reden. Es gibt Dinge, wo definitiv eine Kontrolle des Netzes auch aus gesellschaftlichen, aus demokratischen, aus freiheitlichen Gründen stattfinden muss. Und das dann legal hinzukriegen, dafür sind wir halt mit da.
Bevor es weiter zu den nächsten beiden Publikumsfragen gibt, zum einen eine gute Nachricht. Wir sind, wie ihr wisst, im Audio-Stream und haben draußen an den digitalen Radiogeräten da draußen 250 Hörerinnen und Hörer. Das wollte ich euch gerade durchgeben. Wir sind nicht alleine hier, aber Sandra vor allem hatte auch noch einen Wortbeitrag und dann komme ich zu euren beiden Fragen.
Das ist jetzt ein bisschen losgelöst. Ich wollte noch was zu dem Wettrüsten sagen, was so zwischen Aktivisten und Strafverfolgungsbehörden und privaten Akteuren stattfindet. Und da stimme ich aber absolut zu. Natürlich, ein perfekter Angriff wird niemals mitbekommen. Nun sind natürlich unsere staatlichen Behörden nicht perfekt, um es vorsichtig auszudrücken. Und es wird öfters dann doch rausgefunden, glücklicherweise. Aber es ist eben immer ein Wettrüsten und was ich dazu sehr empfehlen kann, ist der Vortrag beim 28C3 beim Chaos Communication Congress zum Thema Tor, wo eben zwei der Entwickler wirklich gezeigt haben, wie sie mit den Unrechtsregimen im arabischen Raum, in China wettrüsten, wo man ganz klar sieht, wenn ein großes Ereignis stattgefunden hat in China, dann ist der Tor-Traffic auf einmal ganz unten, weil alles geblockt wird und wie sie dann bestimmte Mechanismen entwickeln, um eben um diese staatliche Kontrolle, die ja da wirklich sehr, sehr extrem ist, also das ist ja völlig unvergleichbar, rundherum zu kommen, eben über so eine Art Web of Trust zum Beispiel, um eben nicht die klassische Internetinfrastruktur zu nutzen, sondern sogar Briefe zu schreiben oder irgendwelche anderen kodierten Nachrichten, wo dann wiederum die Adressen dieser Tor-Nodes aufgeschrieben sind, damit die Leute da darauf zugreifen können. Also dass dann alles wieder sehr über diese persönliche Ebene passiert. Das ist, finde ich, sehr spannend. Und dieses ganze Wettrüsten muss man halt in allen Bereichen anschauen. Also das gibt es nicht nur bei der Überwachung, das gibt es nicht nur bei der Vorratsdatenspeicherung, wo wir dann versuchen, mit anonymer Telekommunikation weiterzukommen und eben verschiedene SIM-Karten zu benutzen und verschiedene E-Mail-Adressen, alles, was Erich vorhin schon gesagt hat, wo dann aber eben das Wettrüsten so weit geht, dass dann wieder andere Methoden erforscht werden, zum Beispiel mit der automatischen Auswertung von Browserprofilen und von ganz vielen anderen Dingen, von Social Networks, wo man dann sozusagen sieht, der ruft trotzdem immer wieder die gleichen Telefonnummern von anderen Leuten an oder die sind auf einmal alle neu, diese Nummern, wo man einfach ganz viel auswerten kann sozusagen noch, darum ging es aber ja schon. Und wo wir einfach nicht nur technisch versuchen müssen, mit wettzurüsten, und nicht nur wir selber, sondern eben auch alle anderen Leute und wo wir eben versuchen müssen, diese technischen Mittel des Wettrüstens auch allen anderen Leuten zu vermitteln, also auch unseren Freunden, die vielleicht das noch nicht kennen. Das finde ich nochmal ganz wichtig zu betonen, dass es eben nicht dieser kleine Kreis von den 250 Leuten im Stream und den, keine Ahnung, 100, 150 Leuten hier ist, sondern dass man das einfach noch viel, viel weiter spreaden muss.
Eins, zwei, drei, eigentlich
ja. Ich wollte auch ganz kurz irgendwie dazu nochmal ergänzen und die Frage auch nochmal aufgreifen, wie das Wettrüsten entschieden wird. Natürlich habe ich auch keine Glaskugel bei mir, aber ich habe eine relativ optimistische Einschätzung, dass es immer wieder, also es eine Tendenz gibt, auf staatliche Repressionen auch sich immer wieder Schlupfwege zu suchen und auch zu finden. Das hat die Geschichte gezeigt und das wird auch weiterhin so sein. Natürlich kostet es Arbeit und es ist einfach total wichtig, dass möglichst viele Leute oder dass wir alle uns auch mehr mit diesen Themen beschäftigen, weil es kann auch nicht sein, dass es irgendwie ein paar Tech-Projekte gibt, die das ultimative Werkzeug zur Verfügung stellen und das rundum Sorglos-Paket und andere User müssen sich nicht drum kümmern, wie es funktioniert. Natürlich wird es immer ein Wissensgefälle geben, aber nochmal ein Plädoyer, sich auch mit den Grundlagen zu beschäftigen. Dieser Kongress ist ja auch bestimmt ein guter Schritt dahin. Aber ja, das erstmal so als meine Einschätzung. Es wird immer noch gute Schlupflöcher geben.
Ich wollte nochmal auf das Thema Einsatz von Werkzeugen wie Tor und PGP eingehen. Man hat eben vorne gesagt, man sollte es so viel wie möglich einsetzen. Ich muss persönlich sagen, was ganz wichtig ist, man sollte auf jeden Fall jeden, der sowas einsetzen möchte, auch darüber informieren, wie die Sachen funktionieren, dort Gebrauchshinweise hinlegen, weil ich kenne genügend Leute, die verschicken verschlüsselte E-Mails, wo dann in der E-Mail selber mit freundlichen Grüßen drin steht und im Betreff steht drin, dein Passwort lautet. Und ich sag mal, dem normalen Anwender ist nicht klar, wenn er eine verschlüsselte E-Mail schickt, dass der Betreff nicht mit verschlüsselt wird. Und genauso ist es zum Beispiel bei Tor. Der normale Anwender geht nicht davon aus, dass wenn er jetzt einen Anonymisierungs- und Privacy-Dienst nutzt, dass jeder seine HTTP-Klartext-Passwörter lesen kann, der aus Versehen Exit-Node geworden ist. Das sind einfach Sachen, da müssen die User darauf hingewiesen werden, was sind die Restriktionen von diesen Tools, weil ich sag mal, wenn ich das einsetze und mir dann sicher bin, ich verschlüssele, ich habe es so sicher gemacht, wie es geht und sende dann Sachen, die ich sonst nicht gesendet hätte, dann bringe ich mich eventuell in Gefahr, weil diese Daten sind dann exponiert, obwohl ich Verschlüsselung eingesetzt habe, nur an der falschen Stelle, falsch benutzt. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, auch immer, wenn man diese Sachen bewirbt, auch auf die Gebrauchshinweise hinzudeuten.
Ja, nochmal zu Herrn Weichert, Wichert, Entschuldigung. Ihr Beispiel ist ja ganz schön und gut, dass verwundert mich, also aus Berliner Erfahrung kenne ich das nicht, dass jeder Datenschutzbeauftragte in neue polizeiliche Überwachungstechniken mit von vornherein involviert ist. Worauf ich hinaus will, ist, das haben wir heute auch gehört, dass es seit 10 Jahren, seit der rot-grünen Koalition unter Otto Schily als Innenminister und dann fortgesetzt worden ist mit Schäuble als Innenminister, in der Bundesrepublik eine Tendenz gibt, dieses alte Trennungsgebot zwischen geheimdienstlicher Observationsarbeit und polizeiliche Ermittlungsarbeit, dass das immer mehr aufgeweicht wird. Das war mit Fug und Recht bei GÖN und der Bundesrepublik Deutschland eingeführt worden aufgrund der unsäglichen Erfahrungen während der Nazizeit in der Rolle der Gestapo. Und Da ist meine Frage an Sie als Datenschutzbeauftragte, dass, oder meine Vermutung ist eher so, dass Sie das doch überhaupt nicht mitbekommen. Wenn der Verfassungsschutz oder irgendeine andere Geheimdienste mit den Bullen, Entschuldigung, mit der Polizei sich zusammentut und neue Programme entwirft, der wird dann den Teufel tun, Sie zu fragen. Und das ist doch das grundsätzliche Problem, dass da Ihre Behörde ist ja bewusst auch klein gehalten. Ne? Da werden ja bewusst nicht so viele Mittel und so viele Personalstellen zur Verfügung gestellt werden, damit möglichst dieser Apparat von Seiten staatlicher Seite nicht kontrolliert wird. Wir wissen alle, wie zahnlos letztendlich die parlamentarische Kontrolle über den Verfassungsschutz ist. Siehe jetzt das letzte Beispiel NSU. Ich will also darauf hinaus, dass auch wir hier, dieses Auditorium und dieser Saal, auch da sich nochmal klar dazu positionieren muss, dass dieses Trennungsgebot in der Bundesrepublik Deutschland aufrechterhalten wird. Im EU-Raum ist es so und so nicht mehr kaum noch vorhanden, aber das war eine der letzten Bastionen gegen den totalen Zugriff des Staatsapparates mit seinen Diensten über die Bürger.
Darf ich da auch gleich direkt drauf reagieren? Ich bin ein ziemlich alter Knacker und ich kenne insofern auch die Diskussion noch aus den 70er Jahren. Und damals haben wir schon gekämpft für die Aufrechterhaltung des Trennungsgebotes zwischen Verfassungsschutz und anderen Geheimdiensten und Polizei. Und damals schon hatten wir das große Problem, dass diese Trennung erst zwar nicht existiert hat. Damals war die Kuppe noch viel, viel größer, als sie heute ist, weil man also die rechtliche Bindung erheblich stärker in der Zwischenzeit auch ins Bewusstsein der Mitarbeiter gedrungen ist als damals. Und damals, das ist das allergrößte Problem gewesen, was sich heute noch viel stärker verlängert, hatten wir auch schon eben die geheimdienstlichen Aktivitäten der Polizei. Also die nutzen genau die gleichen Tools, nutzen die V-Leute und wer weiß was, also jetzt auf der personalen Ebene, aber auch dann auf der, im digitalen Bereich, wie die Geheimdienste, nur eben unter Umständen mit unterschiedlichen Grundlagen. Deswegen bin ich also absolut Ihrer Meinung, dass man versuchen sollte, diese Trennung so weit wie möglich aufrechtzuerhalten. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel die Diskussion über die neue Neonazi-Datei haben, das ist eine absolute Aufhebung dieses Trennungsgebotes für einen, würde ich jetzt mal sagen, guten Zweck. Ja? Und da muss ich, also nachdem die Leuthäuser Schnarrenberger es geschafft hat, auch einigermaßen diejenigen einzugrenzen, die von dieser Neonazi-Datei erfasst werden. Am Anfang sollten alle, die irgendwo irgendwas Rechtsradikales irgendwann mal gepostet haben, sollten mit erfasst werden. Genauso die irgendwo mal ein bisschen rechtsradikal rumgerülpst haben. Also das ist aber definitiv jetzt in der gesetzlichen Regelung nicht mehr vorgesehen. Da sage ich, dann ist diese Aufhebung in diesem Bereich für mich als Datenschützer erstmal okay. Das kann man anders sehen. Also ich denke, da ist gerade die linke Szene in einem absoluten Konflikt, weil auf der einen Seite das Schweinesystem ist, das also jetzt hier dann die Überwachung vornimmt. Auf der anderen Seite wird das Schweinesystem gegen die Schweine eingesetzt. Ne? Also da muss man dann schon auch eine Abwägung von verschiedenen Zielen, politischen Vorstellungen machen. Und ich denke, das ist bei der Neonazi-Datei relativ gut gelungen. Bei der Antiterror-Datei ist es überhaupt nicht gelungen, weshalb ich also, was die Islamistenbeobachtung der Meinung bin, dass es verfassungswidrig ist und ich die Hoffnung habe, trotz eben jetzt dieser Fortsetzung mit anderen Mitteln, dass das Bundesverfassungsgericht bei der Entscheidung über die Antiterror-Datei eben sagt, so geht es nicht. Das wäre in einer guten alten Tradition, dass man eben überbordende gesetzliche Regelungen dann auch wieder eingrenzt. Ob das politische Klima im Augenblick in die Richtung geht, ist eine ganz andere Frage. Etwas, was ich jetzt auch noch mal ein bisschen vielleicht zu euphorisch dargestellt habe. Wir werden beteiligt dort, wo es die Polizei für richtig und für sinnvoll ansieht. Wir müssten eigentlich beteiligt werden, aber wir erleben es immer wieder, dass wir also mit irgendwelchen Dateien, mit irgendwelchen Sachen konfrontiert werden von Seiten der Polizei, die jahrelang entwickelt worden sind, ohne dass wir beteiligt wurden, weil wir die genau wussten von Anfang an, dass wenn wir davon erfahren würden, würden wir Nein sagen. Das geht nicht. Ja. Und wenn wir dann mit der Realität konfrontiert werden, dann ist es vielleicht zwar spät, aber dann hat man die Hoffnung, dass die Datenschützer dann eben nicht so sehr gehört werden. Aber ich habe schon einen Kulturwandel festgestellt. In Schleswig-Holstein ohnehin, aber ich würde mal sagen, das ist in anderen Ländern auch so, dass also diese Frontstellung, die wir in den 70er Jahren hatten, zwischen Polizei und Datenschützern. Also es waren zwei Lager, die haben sich nur noch bekämpft mit Fernwaffen. Ja. In der Zwischenzeit gehen wir in Clinch, das heißt also, wir haben manchmal wirklich einen Nahkampf und manchmal kommt sogar sowas wie Harmoniesoße dabei raus. Also es hat sich da wirklich was geändert und das ist auch ein kultureller Wandel, der bei der Polizei stattgefunden hat. Also ich, weil ich eben das jetzt schon 30 Jahre verfolge, glaube ich, das so ein bisschen mitzubekommen. Ich finde das gar nicht schlecht.
Ja, ich würde nochmal auf diese Darstellung der Datenschutzbehörden einsteigen und dann nochmal eine kleine Kritik oder vielleicht auch Ergänzung anbringen. Also wir haben jetzt so ein bisschen den Fokus gehabt, vielleicht auf Schleswig-Holstein oder bundesweit. In Deutschland hat der Datenschutz traditionell eine eher stärkere Sicht im Vergleich zu ganz EU. Und wir haben sogar einen unabhängigen Datenschutzbeauftragten hier. Wenn wir allerdings nach Europa gucken, sieht das ganz anders aus. Und wenn wir uns beispielsweise angucken, wie die Vorratsdatenspeicherung in Zukunft vielleicht ja umformuliert oder durchgesetzt werden soll, tauchen da halt auch Kontrollinstanzen auf, wie beispielsweise Datenschutzbehörden. Wenn man sich aber dann mit Datenschutzbeauftragten beispielsweise aus Osteuropa unterhält, merkt man, dass von dieser theoretischen Kontrollinstanz in der Praxis in vielen Ländern leider nicht mehr viel übrig bleibt. Und zwar aus ganz einfachen Gründen. Die Struktur ist nicht überall wie in Deutschland so föderal, dass quasi jedes Bundesland einen Datenschutzbeauftragten hat und wir dann nochmal auf Bundesebene einen haben, sondern manchmal ist es halt nur wirklich eine Institution, die steht in einer Stadt und jedes Mal, wenn die Leute einen Betrieb kontrollieren wollen, dann müssen sie da hinfahren. Das sind wenige Leute, die sind auch nicht unbedingt gut bezahlt und von daher würde ich sagen, dass halt, wenn wir auch nochmal auf diese EU-Ebene gehen, also die Datenschutzbehörden viel zu schlecht aufgestellt sind, um eigentlich diesen Auftrag, der ihnen theoretisch zugedacht ist, wirklich wahrzunehmen. Und da würde ich auch nochmal zur ersten Frage, nochmal zu dieser Tor-Sache auch noch was ergänzen. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, dass man Leute, denen man von Tor erzählt, auch sensibilisiert und sagt, wofür ist das eigentlich da? Also ich habe mal jemanden von Tor erzählt und der meinte, cool, kann ich darüber auch meine Filme downloaden, anonym. Und da habe ich erstmal einen Schreck gekriegt und gesagt, nein, mach das auf gar keinen Fall. Also jede Bandbreite, die du da irgendwie für deine Hollywood-Comedy-Sendung beanspruchst, die nimmst du irgendjemanden weg, der sie wahrscheinlich dringend brauchen wird. Und ich finde, das sollte man immer dazu sagen, weil da habe ich schon einige Verwechslungen erlebt und das sollte man vermeiden. Und ganz davon abgesehen macht es auch überhaupt gar keinen Sinn, über Tor versuchen, sich irgendwas zu ziehen, es sei denn, man möchte warten, bis die Sachen auch im Kino zu sehen sind.
Darf ich noch ganz kurz...
Ganz kurz, weil dann kommen noch ein paar Publikumsfragen.
Ja, ich würde gerne dieses Akzeptieren der Neonazi-Datei nicht unwidersprochen im Raum stehen lassen. Weil natürlich ist der Zweck aus unserer Sicht okay, aber das ist die ganz übliche Salamitaktik. Erst machen sie es bei den Terroristen, in Anführungszeichen, dann bei den Rechtsextremisten und dann kommen die Linksextremisten und dann machen sie die gesamte Bevölkerung. Und das ist genau das Gleiche, wie man jetzt bei so Sachen wie Automated Border Systems und diesen ganzen Überwachungs- und Fingerabdruckspeicherdateien und so weiter für zum Beispiel Asylbewerber sieht. Diese ganzen Überwachungsgesetze kommen als erstes immer für irgendeine Minderheit, die entweder keine Stimme hat oder die politisch opportuner ist. Also sagen wir mal, es ist gut, dass es gegen Rechtsextreme geht oder es ist gut, dass es gegen Islamisten geht oder sowas. Aber dann kommen halt zum Beispiel die Fingerabdrücke für alle. Und das ist einfach was, wo man von Anfang an einfach eine starke Stimme dagegen zeigen sollte.
Dem würde ich mich anschließen. Das ist einfach ein Dammbruch, der hier stattfindet und das ist einfach sozusagen der erste Schritt und danach ist kein Halten mehr.
Thilo, du weißt, dass du dich jetzt verabschieden willst.
Ja, ich habe jetzt ein Riesenproblem. Also ich muss spätestens in 7 Minuten gehen. Aber jetzt wird es richtig spannend. Jetzt hätte ich so richtig Lust, wenn ich die Tweets lese, wird es nochmal doppelt spannend, ja, weil also dass das noch verstärkt wird, was also jetzt gerade hier auch vom Podium aus kritisiert wurde. Es ist Ich müsste also sehr in die Details gehen, das kann ich jetzt nicht. Aber eine Diskussion, die sollte wirklich auch die Szene und die linke Szene und die überwachungskritische Szene schon führen. Welche Überwachung ist notwendig, auch in digitalen Zusammenhängen? Also die Piraten haben sich das am Anfang sehr, sehr leicht gemacht, weil sie gesagt haben, wir sind gegen Überwachung und wir sind für Datenschutz. Ihr müsst euch darüber, oder Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass wir als Datenschützer nichts anderes sind als Überwacher. Ja? Wir haben, deswegen habe ich am Anfang auch sehr provokativ gesagt, was auch hier sofort aufgegriffen ist, ich bin der Staat, ja. Ich bin aber ein gezähmter Staat, genauso wie es die Polizei eigentlich sein sollte und die Geheimdienste auch sein sollte. Mit ganz bestimmten rechtlichen Voraussetzungen für unsere Tätigkeit, die natürlich kontrolliert werden müssen. Aber wenn es irgendwelche Persönlichkeitsverletzungen gegeben hat im Netz, dann muss ich die Möglichkeit haben, diese Persönlichkeitsverletzungen auch aufzuklären. Ja? Insofern denke ich, kann man sich sehr einfach machen, aber ich denke, mit einfachen Lösungen können wir im digitalen Zeitalter nicht mehr überleben. Und deswegen ist auch diese Dammbruchtheorie nichts anderes als Theorie. Ja, da fand ich den Beitrag von dem Kollegen da vorhin ganz gut. Es ist nie zu spät. Wir haben immer wieder neue technische Möglichkeiten der Überwachung. Es gibt aber auch, Entschuldigung, immer wieder neue technische Möglichkeiten, sich der Überwachung zu entziehen und davor zu schützen. Und genau das, in diesem technischen Rennen müssen wir sozusagen von der freiheitlichen Ebene müssen wir also ja, die Nase vorn behalten, beziehungsweise müssen versuchen zumindest also da Gleichklang zu kriegen mit den Überwachern. Aber das heißt noch lange nicht, dass es irgendwann mal weder gesetzlich noch technisch irgendwann mal den Dammbruch gibt, wo dann alles dann auf einmal nicht mehr gebremst werden kann. Die Bremse, das ist die Gesellschaft, das sind wir, das ist eine Anti-Überwachungskultur. Und das zu stärken, das ist ja auch ein Zweck dieser Veranstaltung. Das ist eben aber auch eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, der wir uns als Datenschützer stellen, der sich aber eben dann auch die politischen Parteien und die Schulen und alle auch stellen müssen.
Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht das letzte Wort zu dem Thema wäre. Tilo muss uns jetzt verlassen. So, ich komme aber mal zurück zum Publikum. Du hattest dich gefunden? Okay, dann ist Matthias dran.
Ja, ich möchte auch nochmal...
Ein Wort aus der Bevölkerung.
Matthias, ich möchte auch nochmal was zum Schweinesystem und der Neonazi-Datei sagen. Und zwar, es wäre, also ich möchte das auch nochmal unterstreichen, was gesagt wurde, es wäre nicht das erste Mal, dass das Schweinesystem irgendwie die Neonazis oder Fußballfans rannimmt, um weitere quasi Schritte auch gegen Linke einzuleiten. Im Bereich Polizeidatenbank haben wir das sehr gut beobachten können. Und das sind Phänomene, die können nicht mit Überwachung und Kontrolle gelöst werden und auch nicht polizeilich, sondern das sind politische Probleme. Okay. Gemeldet hatte ich mich aber, oder hier angestellt habe ich mich aber eigentlich wegen was ganz anderem, aber diese Neonazi-Datei erinnert mich an was, soweit ich weiß. Ich hatte ja vorhin in meinem Part beschrieben über die Firma Rola Security, die diese ganzen Polizeidatenbanken macht. Soweit ich weiß, ist die neue Neonazi-Datei eine Rola-Datenbank. Und ich hatte auch vorhin erzählt, dass der Bund Deutscher Kriminalbeamter, der Lobbyverein für Rola Security, wisst ihr, was der gefordert hat? Wenige Tage, nachdem die Neonazi-Datei bekannt gegeben wurde, die Einrichtung, man solle doch auch eine Datei gegen Linksextremisten einrichten. Also will nur sagen, es ist ein Problem, was, glaube ich, auch Kapitalismus immanent ist und was wir hier nicht über für und wider Datenschutz oder mehr oder weniger Überwachung irgendwie diskutieren können. Ich möchte aber noch ganz kurz einen anderen Aspekt ansprechen. Ich muss ein bisschen so die Harmonie auf dem Podium, möchte ich so ein bisschen nochmal so durchschütteln. Uns fehlt ja heute die Kati von dem Verein Sächsische Demokratie, die wir eingeladen hatten zu dem Bereich Funkzellenauswertung bei den Anti-Nazi-Geschichten. Und mir fehlt es deswegen, weil ich finde, mich wundert total, dass der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung sich damit nicht beschäftigt. Weil damit ist es zum allerersten Mal in einem ganz, ganz großen Stil offenkundig geworden, wie diese Daten benutzt werden, nämlich im Bereich der Bekämpfung eines angeblichen Extremismus. Und das stört mich am AK Vorrat, diese Einseitigkeit. Ich kann die auf der einen Seite total gut verstehen, Ich glaube auch, dass der AK-Vorrat Mitglieder verlieren würde, wenn man sich jetzt quasi auch nach anderen Phänomenen widmen würde. Aber es ist kein anderes Phänomen, im Gegenteil. Es ist das ureigenste Punkt für den Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Und an der Stelle würde ich nochmal daran erinnern, Funkzellenauswertung im Iran und Funkzellenauswertung in Sachsen wird in beiden Fällen da werden die Überwachten als Kriminelle bezeichnet. Also als Kriminelle kriminalisiert, um sie dadurch quasi ins Visier der Strafverfolger zu rücken. Und deswegen vielleicht nochmal an euch, also wo bleibt da sozusagen die Kampagne?
Ihr seid doppelt vertreten, ihr müsst euch nicht wiederholen, aber eine von euch beiden sollte vielleicht jetzt antworten.
Also erstmal, natürlich beschäftigt sich der AK-Vorrat auch mit der Funkzellenauswertung. Wir haben Arbeit dazu gemacht in jedem Fall. Wir haben einige Pressemitteilungen, glaube ich, auch dazu ausgegeben. Aber das Ding ist ja, dass die Funkzellenauswertung schon sehr, sehr stark rezipiert wurde in der dass da auf jeden Fall schon eine große Öffentlichkeit da war. Das heißt, wir sind da vielleicht nicht ganz so stark aufgefallen, weil es schon öffentlichkeitswirksame andere Akteure gab, die damit an die Öffentlichkeit gegangen sind. Vielleicht hast du das deswegen nicht mitbekommen.
Ja, dem würde ich mich anschließen, aber ich würde mich auch dem anschließen, dass wir da viel zu wenig getan haben. Das Problem bei ehrenamtlicher Arbeit ist aber auch, dass unsere Ressourcen begrenzt sind. Das heißt, wenn jemand innerhalb des Arbeitskreises jetzt aufsteht und sagt, ich möchte dazu etwas machen, werde ich ihn nicht davon abhalten und ich denke Sandra auch nicht, ganz im Gegenteil. Mhm. Genau. Aber du hast recht, das sollte noch thematisiert werden, mehr.
Wolltest du mich am Mikro melden?
Ja.
Dann bitte, jetzt.
Ich wollte nochmal zurückkommen auf die technischen Verteidigungsstrategien wie Tor und so. Es ist so, ich verdiene mein Geld zurzeit bei Anon, also was die deutsche Variante von Tor ist, Anonym. Ich habe 10 Jahre für Tor gearbeitet. Ich arbeite für Altopie. Ich weiß, was da läuft. Und das sind keine Tools, mit denen wir den digitalen Tsunami gewinnen können. Das sind Nischenprodukte, die kleine Schlupflöcher schaffen, die in extremen Situationen für in Syrien, in ähnlichen helfen. Aber das sind keine Tools, die für uns, für die breite Masse, für eine soziale Bewegung nennenswerten Schutz schaffen können. Tor ist mit 100.000 Usern, manche Tage 300.000 User am Ende. Anon ist wesentlich kleiner, ist mit 10.000 Usern voll. Im Netzwerk haben wir bei Facebook 600 Millionen pro Tag. Also das sind jetzt wirklich nur Nischenprodukte. Wenn wir den digitalen Tsunami gewinnen wollen, dann brauchen wir eine Vision für eine überwachungsfreie Gesellschaft. Wir sind jetzt auch mehrheitlich in der Defensive. Wir streiten gegen die Antiterror-Datei, wir streiten gegen das BKA-Gesetz, aber es gibt selten eine Vision, wofür. Wie wollen wir zum Beispiel das BKA organisiert haben? Soll das eine geheimdienstliche... Na gut, abschaffen müssen wir erstmal den Verfassungsschutz. Da steht wirklich meiner Meinung nach eindeutig die Signale auf Abschaffen im Moment. Aber Strafverfolgung ist in einem Gemeinwesen nötig. Da andernfalls hätten wir Anarchie und Chaos und das wollen wir auch nicht. Also die Frage ist, wie organisieren wir das? Und es gibt selten irgendwo weder vom AK-Vorrat noch von anderen, irgendwo die Vision, wie wollen wir dann diese Strafverfolgung als Alternative gestalten? Dass es für politische Aktivisten halt eben Tor und so als Notlösung gibt, okay, aber das ist nichts für die breite Masse. Und wenn wir jetzt sagen, solche Sachen wie Tor zum Beispiel oder Altopie Anon breiter verbreiten wollen, dann sagen wir schon, wir müssen uns erstmal abducken. Wir akzeptieren diese Angst und diese Überwachung. Wir brauchen eine breite Bewegung, wofür wir leben wollen. Also wie wir unsere Gesellschaft gestalten wollen. Und das vermisse ich oft in den Diskussionen. Danke.
Ich kann einfach anfangen und dann gehen wir durch. Oder?
Eins vorweg, mein Interesse ist es nicht, eine Strafverfolgung zu organisieren. Ich glaube nicht, dass wir zurzeit in der gesellschaftlichen Situation sind, wo wir uns diese Gedanken machen müssen. Wir sind eher in einer Situation, wo wir uns gegen die Strafverfolgung, so wie sie sich nennt, halt verteidigen müssen. Und zur Verbreitung von Tor und dass Tor nur ein Nischenprodukt ist. Das ist für PGP auch schon mal gesagt worden. Und ich habe das auch lange selber so gesehen, dass es tatsächlich nur Aktivistinnen benutzen, die tatsächlich wissen, was sie da tun. Und mittlerweile habe ich den Eindruck, dass es sich doch sehr weit verbreitet hat. Also zumindest bei den politischen Kampagnen, die ich so mitschneide, ist die Verbreitung sehr hoch und die Benutzung auch sehr hoch. Vielleicht ist das alles tatsächlich nur eine Frage der Zeit. Und vielleicht ist es tatsächlich auch bei politisch Aktiven sehr mühsam, denen irgendwelche technischen Tools aufzudrücken, weil sie mit dem Kopf woanders sind.
Ja, wir haben zu wenige noch diese Diskussion über, wie gestalten wir das BKA, aber zum Beispiel beim AK-Vorrat haben wir schon klare Forderungen, was wir statt Vorratsdatenspeicherung als Vorschläge hätten. Also zum Beispiel ein Quick-Freeze-Verfahren oder dass unsere Strafverfolgungsbehörden besser ausgebildet gehören, dass es zum Beispiel nicht mal in jeder Polizeidienststelle Computer für alle Polizisten gibt, was halt ein Problem ist, weil die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und dann trotzdem diese sehr, sehr invasiven Mittel an die Hand bekommen und dann damit arbeiten sollen. Und das ist einfach ein riesen Widerspruch in sich. Und eine andere Sache, was wir als digitale Bürgerrechtsbewegung auf jeden Fall haben, sind positive Konzepte. Wir fordern zum Beispiel Netzneutralität, damit Inhalte frei durchgeleitet werden. Wir fordern Transparenz und Open Data, um einfach eine stärkere Kontrolle über den Staat zu haben, um ein stärkeres Wissen zu haben, was passiert da überhaupt und wo können wir eigentlich ansetzen. Das geht natürlich dann nicht mehr nur um digitale Bürgerrechte, sondern es geht zum Beispiel auch um so ganz wichtige Dinge wie den Haushalt einfach. Und das ist halt in allen Bereichen wichtig. Und Konzepte wie Open Government und Annette lacht schon, sind da einfach ganz zentral.
Ja, also in diesem Jahr gab es beim AK-Vorrat auch so eine Art Perspektiventreffen, auf denen halt auch dieser Punkt angesprochen worden ist, dass wir halt uns quasi, dass wir immer getriebener sind als Netzaktivisten oder Bürgerrechter, weil wir stets gegen gemeinsame Ziele kämpfen, was meistens Gesetze oder Gesetzesvorhaben oder Datenbanksammlungen sind. Und das ist ein Problem. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, auch inhärent und jedem klar, dass man eher Verbündete mit einem gemeinsamen Feind findet als mit einer gemeinsamen positiven Vision. Und das ist ein wirkliches Problem. Das heißt, jede positive Vision, die ein genauso breites Bündnis wie quasi der gemeinsame Feind schaffen will, muss quasi, oder aus meiner Sicht, ist meistens ein Minimalkonzept. Und das ist problematisch. Das heißt, meistens sind solche Forderungen dann halt relativ abstrakt. Ich meine, Quick Freeze ist jetzt im Bereich VDS halt wirklich etwas, was bei uns Konsens ist, als Alternativprinzip, mehr oder weniger. Ja. Wir haben aber auch in anderen Bereichen quasi Positivkonzepte, beispielsweise im Bereich elektronische Verwaltung. Da gibt es auch viele Leute, die zur elektronischen Gesundheitskarte und so weiter arbeiten. Und da haben wir mal auf einem Aktivkongress, das ist so ein Vernetzungstreffen zwischen verschiedenen Akteuren, eine Positivliste quasi. Wie kann gute elektronische Verwaltung ausgestaltet sein, datenschutzfreundlich zusammen erstellt? Ja, was ich noch ergänzen wollte, ist, dass wir halt diese positiven Visionen, auch wenn es schwer ist, sie zu finden, vielleicht auch gezielter dann einbringen müssen, wenn es halt vielleicht opportun ist, weil das macht die Gegenseite auch. Das heißt, die Gegenseite nutzt Dammbrüche oder versucht Dammbrüche durchzuführen, dann, wenn die öffentliche Meinung gerade empfänglich dafür ist. Sprich, es sind Morde passiert, sprich, es ist ein Attentat passiert, sprich, was weiß ich. Genauso gibt es aber auch Datenschutzskandale oder Skandale, die man quasi für eine positive Vision nutzen könnte. Und das wäre mein Appell so an alle Organisationen, dass man das vielleicht versucht, in Zukunft mehr zu machen, weil ich denke, das ist ein wichtiger Punkt.
Es gibt da noch eine Frage aus dem Publikum, nämlich vom Peer.
Ist keine Frage, sondern eher so ein Aspekt, den ich nochmal stark machen wollte, weil jetzt, ich glaube, das war dieser Part, den eigentlich Sachsens Demokratie hier, glaube ich, nochmal vertreten sollte, also eher aus so ein wie soll man sagen, Standpunkt von sozialen Bewegungen oder aus einer Betroffenheitsperspektive von Personen, die halt in den Fokus der Sicherheitsbehörden geraten sind, aus welchen Gründen auch immer, mit welcher Rechtfertigung auch immer, und dann auf einmal über sie dieser gesamte digitale Tsunami, nicht nur digital, sondern dann auch tatsächlich in Form von Razzien, Verhaftungen, Untersuchungshaft und Ähnlichem dann hereinbricht. Dieser Aspekt kam mir so ein bisschen zu kurz, also mir war das irgendwie jetzt gerade nicht mehr, aber vorhin ein bisschen zu technisch, so als ob man einfach mit bestimmten Tools, technischen Tools versucht, der Überwachung entgegenzutreten. Aber ich finde so diese Überwachung ja vor allen Dingen so im Zusammenhang mit diesen G8-Verfahren, mit den MG-Verfahren, die sich angeschlossen haben und jetzt auch mit Dresden zeigen doch, dass man diese überbordende Überwachung, wenn sie dann bekannt wird, wenn sie auch intelligent skandalisiert wird durch verschiedene Gruppen, also nicht nur durch Bürgerrechtsorganisationen, sondern auch durch politische, soziale Bewegungen, dass dadurch auch eine Chance besteht, einfach die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und vor allen Dingen auch die Wahrscheinlichkeit und die Möglichkeit, nochmal zu solchen Mitteln zu greifen, auch einschränken kann bei den Sicherheitsbehörden und dass das auch viel stärker nochmal in den Fokus gerückt werden muss, weil man damit doch eigentlich in den letzten Jahren auch ziemlich viele Erfolge verzeichnen konnte.
Noch Reaktion? Wir haben eine Viertelstunde vor Schluss der Veranstaltung. Ich sehe jetzt keine Publikumsmeldungen gerade im Moment. Dann ist es vielleicht auch Zeit, die Schlussrunde mit Schlussworten einzuleiten, wenn ihr mögt. Wir haben über vieles nicht gesprochen, also schon die Frage, ob es überhaupt im Raum gemeinsame positive Visionen gibt, ist vielleicht offener, als sie im Moment erscheint. Wir haben nur teilweise die Gelegenheit genutzt, Forderungen an den staatlichen Datenschutz zu adressieren. Wir haben auch bisher noch gar nicht in der Frage nachgegangen, im Laufe der Konferenz, wo digitale Rechte dem Inhalt nach so ein bisschen als Gesetz erscheinen, auch als eine nur positiv besetzte Forderung erscheinen, ist eigentlich der Datenschutz, wie wir ihn heute kennen, die real existierenden Akteure im Datenschutz, sind die vorbereitet auf neue digitale Rechte? Gibt es also auch von Seiten der Aktivistinnen vielleicht Forderungen in Richtung auf staatliche Akteure, die manche von euch vielleicht mehr abgeschrieben haben, als andere sie total abgeschrieben haben? Gibt es da also aus eurer Sphäre jedenfalls oder jeweils Forderungen in dem politischen Raum? Und das sind vielleicht einfach Anregungen für euch, dass wir noch, wenn ihr mögt, noch eine kurze Schlussrunde mit euch machen. Oder gibt es jetzt noch die letzten Möglichkeiten zur Publikumsbeteiligung? Ich sehe, das ist nicht der Fall, Sandra. Dann würde ich dich bitten, mit einem Schlusswort zu starten.
Also ich würde sagen, ich habe den Staat nicht komplett abgeschrieben. Ich denke, wir sollten weiterhin uns dafür einsetzen, dass es doch noch gute Gesetze irgendwann gibt, vielleicht mit der nächsten Regierung, oder dass zumindest die aktuelle nicht noch schlechtere beschließt, als sie das schon getan hat oder auch vor ihr Regierungen das getan haben. Ich denke, da sollten wir gemeinsam immer wieder einen Nenner finden, um zum Beispiel A, Gesetze zu verhindern, aber auch B, Gesetze, die wir gerne hätten, weiterzutreiben und hoffentlich auch mal zu einer Verabschiedung zu bekommen. Ich finde das halt ganz wichtig, dass man zum einen auf jeden Fall diese technischen Tools benutzt, um sich selbst zu verteidigen, aber dass man B, eben auch Kampagnen wie die Kampagne gegen die Vorratsdatenspeicherung oder andere Kampagnen weiterträgt und damit A, die Leute sensibilisiert da draußen und aber eben auch Politiker sensibilisiert da draußen natürlich, dass es eben sehr, sehr viele Menschen gibt, denen es wichtig ist, was in dem Bereich beschlossen wird. Und wird da einfach dafür plädieren, dass es in allen Bereichen weiterhin vorangetrieben wird. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch was offen war.
Ja, famous last words. Hätte ich jetzt eigentlich gerade keine. Vielleicht eins noch. Ich hatte vorhin gesagt, ich habe kein Vertrauen in die Gesetze. Das stimmt nach wie vor. Trotzdem sind Gesetze vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil sie den Beißreflex der Behörden hemmen können. Und ein Verfahren, was man nicht hat, ist besser als ein Verfahren, was einen dann doch Geld und Kraft kostet. Insofern ist es nicht verkehrt, irgendwie ich möchte es mal behördliche Fehlleistungen nennen, zu skandalisieren und anzugehen und zu klagen und tatsächlich jeden Stein in den Weg legt, jeden Stock zwischen die Beine steckt, den man gerade so zur Hand hat.
Meine letzten Worte wären quasi nochmal daran zu appellieren, hier aus dieser Veranstaltung nicht rauszugehen, sich zurückzulehnen und sich zu denken, okay, ich kann jetzt nichts machen oder es hilft eh nichts. Ich glaube, Solidarität ist unsere stärkste Waffe und ich glaube, das sollten wir alle praktizieren in dem Rahmen, in dem es für uns richtig oder möglich erscheint. Ich denke, es gibt zahlreiche Organisationen in zahlreichen Spektren und Aspekten, die sich alle mit Überwachung im engen oder im weiten Sinne auseinandersetzen. Und es gilt, diese Bewegungen zu unterstützen. Und man muss sich auch immer vor Augen führen, warum kommt der digitale Tsunami auf uns zu? Warum gibt es den überhaupt? Es ist nicht nur so, weil es technisch möglich ist, sondern auch, weil diese Tools, das Netz und Kommunikation uns ganz neue Möglichkeiten geben, uns zu vernetzen und es greift bestehende Strukturen an. Und das zeigt allein, dass es wichtig ist, diese Freiheiten zu erhalten, damit wir als Bürgerrechtsbewegung oder was auch immer uns da mehr einbringen können.
Kein Applaus? Dann kommen wir jetzt zum Ende unserer Tagung. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und jetzt kommt noch die Danksagerliste, für die auch die Freundinnen und Freunde draußen an den digitalen Radiogeräten da draußen nochmal zum Mitschreiben. Wir haben übertragen aus dem Südblock hier in Berlin-Kreuzberg. Ganz herzlichen Dank an das Team, an das ganze Team vom Südblock. Ich habe natürlich zu danken allen anwesenden und abwesenden Referentinnen und Referenten auf unserem Podium und überhaupt allen, die das inhaltlich heute hier möglich gemacht haben. Also vielen Dank an Peer Stolle, vielen Dank an Erich Möche, vielen Dank an Erik Töpfer, vielen Dank an Ralf Benrath, vielen Dank an Matthias Monroy, an Rena Tangens, vielen Dank an Malte von Nadia, vielen Dank an Sandra Marmitsch, Thilo Weichert und Katharina Nokun. Vielen Dank und gute Besserung an Josephine Fischer von Sachsens Demokratie. Und vielen Dank an den Republikanischen Anwälte und Anwälteverein, an Bürgerrechte und Polizei Zilip, an den Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, ja massiv vertreten, ans Komitee für Grundrechte und Demokratie, an Data Recollective und an die Hauptvoll-Stiftung. Und euch wünsche ich noch einen schönen Samstagabend.